Dann beginne ich gerne mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir auch für diesen Abend und wir danken dir für die Zeit, die wir uns nehmen können, darauf zu achten, was du in der Geschichte getan hast. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ein Stück weit die Reformationszeit näher kommst, dass du mir die richtigen Worte dafür gibst und allen anderen Aufmerksamkeit mitzunehmen, was du gesagt haben willst. Amen. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei Johannes Calvin. Und ich habe davon berichtet, wie er geboren worden ist, wo und wie er seine akademische Laufbahn gestartet hat. Wir waren mit dabei, wie er zum Glauben gekommen ist, zumindest in Gedanken. Diese verschiedenen Stufen, geprägt durch einige seiner Lehrer in Frankreich. Auch wie er dann verwickelt worden ist in einige Auseinandersetzungen, die es in Frankreich mit den Hugenotten gegeben hat, beispielsweise die Plakataffäre oder eben die Antrittsrede seines Freundes an der Pariser Universität, und beide Male musste er fliehen. Schließlich war er eine Zeit lang in der Schweiz. Guten Abend. Schließlich war er eine Zeit lang in der Schweiz, hatte dort sein Institutio verfasst, nämlich in Basel, und kam danach wieder zurück nach Frankreich. Dann auf dem Weg zurück nach Basel musste er einen Umweg machen über Genf, wurde dort von Guillaume Farel, seinem Freund und ehemaligen Mitarbeiter, berufen, sich der Reformation in Genf anzuschließen. Das tat er schließlich auch. Allerdings hat er dann sehr stark so das Alltagsleben der Menschen eingegriffen. Ich habe Beispiele dafür genannt, was nicht jedem passte, sodass er nach relativ kurzer Zeit wieder vertrieben worden ist. Er war dann einige Jahre in Straßburg, besuchte von Straßburg aus verschiedene Religionsgespräche und wurde dann von den Genfern wieder zurückgerufen, insbesondere nachdem der römisch-katholische Kardinal Sadolet einen Einladungsbrief geschrieben hat, sich doch wieder dem Katholizismus zuzuwenden, und Calvin das pariert hat und man merkte, dass man da alleine wohl nicht bestehen könne, dann hat man ihn zurückgerufen. Calvin kommt zurück. Er arbeitet an einer neuen Gemeindeordnung. Da sind einige Details festgeschrieben, unter anderem die 4 Ämter in der Gemeinde. Es werden auch ethisch strenge Maßstäbe angesetzt, nach denen die Bevölkerung sich halten soll. Das bezog sich auf die Kleider, auf das Betteln. Das bezog sich aber auch auf Feiern, auf Kneipen und Kneipenbesuche, auf Prostitution und viele andere Dinge mehr. Das wurde stark eingeschränkt, wurde auch unter Strafe gestellt. Man hat dafür erst einmal das Konsistorium gehabt, das heißt eine Gruppe von Ältesten, die Gespräche führen sollten. Und wenn die Gespräche nicht fruchtbar gewesen sind, dass man das dann als Anklage dem Stadtrat vorstellte und der konnte dann entsprechende Strafen aussprechen. Die waren häufig erst einmal noch Ermahnungen und bei wiederholten Übertreten dann auch schärfere von Körperstrafen über an dem Pranger zu stehen, Geldstrafen bis hin zur Verbannung oder Todesstrafe. Das war nicht das Einzige, sondern es gab dann auch Auseinandersetzungen, in die Calvin einbezogen worden war. Da gab es verschiedene Personen, so unter anderem den Humanisten Sebastian Castellio, den er selbst als Schulleiter eingesetzt hatte und der dann, so war die Überlegung, auch Pfarrer werden sollte. Während dieser Gespräche kam heraus, dass er unter anderem das Hohelied für nicht kanonisch hielt. Also kanonisch heißt, das Hohelied gehöre nicht zum Kanon des Alten Testaments. Und das war für Calvin ein Anlass, ihn nicht vorzuschlagen als Prediger. Er sagt unter anderem auch, das mag dir vielleicht wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber du bist hier ja Vorbild für die Gesamtgemeinde. Und wenn der Eindruck erweckt ist, hier ist jemand, der nimmt nicht die ganze Bibel ernst, das geht ja nicht. Daraufhin gab es dann einige Auseinandersetzungen, die darin endeten, dass Castellio die Stadt verließ, eine Zeit lang in Lausanne, später in Basel war, dann auch nach Frankreich zurückkehrte. Und eine weitere Auseinandersetzung gab es mit dem Karmelitermönch Jérôme Bolzec, der erstmal katholisch gewesen war, der sich in Genf der Reformation anschloss und der dann aber öffentlich in Diskussion sich gegen die Prädestination aussprach, weil er meinte, dass damit Gott für das Böse und das Gute gleichermaßen verantwortlich finden müsse. Und das wurde ebenfalls abgelehnt. Bolzec in großem Ärger verlässt die Stadt, geht schließlich auch nach Frankreich zurück, ist noch eine Zeit lang als evangelischer Prediger tätig. Hinterher tritt er zum Katholizismus über und schreibt dann auch eine ganz üble Biografie über Calvin, indem er sich über ihn lustig macht und ihm alle möglichen Dinge anhängt, die keiner so richtig ernst genommen hat, außer natürlich die katholische Gegenreformation, denn der kam das gerade gelegen, dass da eben alle möglichen Vorwürfe geäußert worden sind, die, von denen wir heute wissen, dass sie nachweislich falsch sind. Eine große Auseinandersetzung gab es dann mit Sevet. Und das führte schließlich auch zu der Hinrichtung von dem Michael Sevet. Der wuchs in Spanien auf, hatte sich früh mit jüdischen und islamischen Schriften auseinandergesetzt und hatte dann während seines Studiums, also des Grundstudiums in Toulouse, das erste Mal die vollständige Bibel in der Hand. Er hatte sich insbesondere von der Offenbarung angesprochen gefühlt. Auf eine Reise nach Deutschland und der Schweiz trifft er mit Öko Lampart und mit Buzer, eben zwei evangelischen Reformatoren, zusammen und ist eigentlich von dieser Lehre angesprochen, meint aber, der hauptsächliche Irrtum dieser Reformatoren beruhe darauf, die gingen noch nicht weit genug, denn beispielsweise lehnten sie die Trinitätslehre nicht ab. Und er meinte, die Trinitätslehre sei ja vollkommen falsch, sei eben auch nur katholisch. Und so schrieb er dann ein Buch, Der Trinitarische Irrtum. Und da merkt man, dass er sehr stark von islamischer Argumentation beeinflusst ist, dass Jesus eben nur ein von Gott erfüllter Mensch und keinesfalls Gott sein könne. Wir wissen ja, die Muslime, die legen das auch ab, die sagen, das ist ja eine Drei-Götter-Lehre und das übernimmt er hier. Zitat, der Sohn ist nicht vom Vater anders gesandt als irgendeiner der Propheten. Alle, die an der Dreieinheit des göttlichen Wesens glauben, sind Tritheisten und Leugner des einen Gottes. In Wirklichkeit seien sie sogar Atheisten, wirft er dann vor. Er wird schließlich 1532 vor das Inquisitionstribunal in Toulouse geladen, wird dort auch verhaftet, taucht dann allerdings unter. Wenig später kommt er nach Paris und studiert dort Medizin und Mathematik. Daneben betreibt er auch intensiv Astrologie, wobei das damals noch als wissenschaftliches Fach galt, aber damit beschäftigt er sich ebenfalls stark. In Paris zerstreitet er sich dann mit den Professoren, er fordert auch Calvin, der zu diesem Zeitpunkt gerade in Paris ist, zu einem Streitgespräch heraus, zu dem er aber letztendlich nicht erscheint. Zieht dann um in die Nähe von Lyon, dort gibt er ein Teil, eine lateinische Bibelübersetzung heraus und setzt sich insbesondere mit einigen prophetischen Stellen des Alten Testaments intensiv auseinander. Unter anderem meint er, dass viele dieser Propheten, die prophetischen Aussagen, gar nicht echt seien, dass die also jetzt missbraucht werden würden. Unter anderem die Prophetie der Jungfrau, die ein Kind gebären würde, da sagt er, es handelte sich hier um die Frau Hesekiels und nicht um Maria. Also es war keine Prophetie. Hier merken wir so Ansätze von Bibelkritik dabei. Dann ist es so, dass er medizinisch durchaus erfolgreich ist. Es wird berichtet, dass er der Erste ist, der den kleinen Blutkreislauf korrekt beschreibt. Also der kleine Blutkreislauf ist ja der vom Herzen durch die Lunge. Das war bis dahin noch nicht klar. Also hier macht er medizinisch durchaus wichtige Erkenntnisse, hat er dort. Diesen Band, den schickt er hinterher auch Calvin, also er ist immer jetzt weiter noch im Gespräch mit ihm. Später schreibt er Calvin auch noch einige Thesen, indem er versucht, den Reformator davon zu überzeugen, dass Gott niemanden verdammt, der sich nicht selbst verdammt. Das klingt ganz modern, nicht? Das haben wir heute in der Esoterik auch wieder. Wenn du dich selbst annimmst, dann wird Gott dich auch annehmen. Oder wer das möglicherweise heute gehört hat, da hat der Ratsvorsitzende der EKD eine öffentliche Denkschrift herausgegeben, in dem er gesagt hat, die Lehre vom Sühnetod Jesu sei nicht christlich. Ja, sondern das sei eben eine philosophische Überdeckung, die Paulus dem hinzugefügt hat. Jesus hätte nie von einer Notwendigkeit eines Sühnetods geredet, sondern Jesus hätte nur davon geredet, dass Gott reine Liebe ist und wer Gott bereit ist, in der reinen Liebe zu akzeptieren, da habe mit Schuld nichts zu tun, Schuld müsse nicht mit einem Opfer bezahlt werden. Ist interessant, nicht? Das ist offizielle Verlautbarung der evangelischen Kirche, also nicht irgendwie Professors, der das für sich so meint, die gab es schon immer mal, sondern das ist offizielle Position der Kirche. Da kann man sich wundern, was davon der Bibel noch übrig bleibt, nicht? Und wofür man überhaupt noch in die Kirche gehen sollte oder an Gott glauben sollte. Und jetzt könnten wir natürlich leicht sagen, ja, in der Bibel steht doch, sagt Jesus doch eindeutig da, nicht? Ich bin, das ist mein Blut und so weiter, ganz deutlich. Ja, das ist eben erst später von der nachösterlichen Gemeinde dort reingeschrieben worden. So wird dann gesagt. Also ursprünglich habe Jesus sowas nie gesagt und deshalb sei das auch nicht Kerngehalt christlichen Glaubens. Sondern Kerngehalt christlichen Glaubens ist Gott, der die reine Liebe ist und jeder, der diese akzeptiere, der würde auch gerettet werden. Das nur so weit, weil so ähnliche Lehren finden wir hier schon. Nur damals deutlich werden sie als sektiererisch benannt. Wahrscheinlich werden wir es auch noch erleben, dass die Trinitätslehre aufgegeben wird, um dann den Muslimen kein großes Ärgernis mehr zu sein. Das ist ja noch nicht so weit, aber bisher hat man ja schon dieses allein aus Gnade, hat man 1998 fallen lassen im Kontakt mit den Katholiken. Jetzt im Kontakt mit der modernen Gesellschaft lässt man fallen, Jesus ist uns gestorben. Ja, da bleibt ja nicht mehr so viel übrig, ne, was man noch preisgeben kann. An die Hölle und den Teufel glaubt man sowieso nicht, ist ja da auch klar. Nicht? Und also das ist jetzt der Sevet. Man könne Gott würde niemanden verdammen. Schließlich beschimpft er ihn sogar noch. Er schreibt dann an einen Kollegen von Calvin, einem Mitpfarrer: Euer Evangelium ist ohne den einigen Gott, ohne den wahren Glauben, ohne gute Werke. Statt eines einigen Gottes habt ihr einen dreiköpfigen Cerberus. Statt eines wahren Glaubens lebt ihr im verhängnisvollen Traum. Den Menschen betrachtet ihr als untätigen Klotz, Gott als Chimäre des knechtischen Willens. Das Reich der Himmel verschließt ihr vor den Menschen. Wehe euch, wehe euch. In diesem Brief möchte ich dich ermahnen, die Angelegenheit besser zu bedenken, denn ich würde mich nicht länger mahnen. Ich werde mich in den Michaelskampf stürzen und ich weiß, dass ich dabei den Tod finden werde, doch ich bin ohne Furcht. Denn er wird kommen und er wird sicher kommen und wird nicht zögern. Zitat aus Hiob 10, Vers 37. Soweit Michael Sevet. Er meint also, jetzt ist die Endzeit da und er sei der Prophet der Endzeit, der die Christen auf die wahre Reformation hinweist. Aber weil da eben der übermächtige Antichrist ist, wir Reformatoren, deshalb wird er dabei leiden müssen. So seine Wahnidee. Als in Genf auch die Werke Sevets verkauft werden, fragt dann ein Freund Calvins nach, wie das denn möglich sei, warum man denn das zuließe. Daraufhin werden diese Schriften in Basel, in Genf verboten. Leute, die dort gegenwärtig sind aus Frankreich, kommen zurück nach Lyon und dort wird dann Sevet angeklagt vor der Inquisition und wird dann dort verurteilt. Und festgenommen. Sevet kommt ins Gefängnis, wird dort zwar nicht gefoltert, aber soll dann verurteilt werden. Er wird schließlich auch zu Tode verurteilt, kann aber durch Bestechung aus dem Gefängnis fliehen und wendet sich jetzt geradewegs nach Genf. Er tritt öffentlich in der Kirche auf, bezichtigt Calvin des Irrtums und versucht, die Reformation in Genf an sich zu ziehen. Er unterschätzt er schätzt die Situation falsch ein. Er meint, Calvin stünde auf unsicherem Posten, was politisch durchaus stimmt. Denn zu diesem Zeitpunkt ist ja noch ein Großteil des Stadtrates gegen Calvin, aber glaubensmäßig steht der Großteil der Stadt hinter ihm. Man legt ihm nahe, die Stadt zu verlassen, das tut er nicht. Er will da bleiben, will einen Umsturz. Das führt schließlich dazu, dass man ihn einsperrt. Man bittet darum, diese Inquisitionsakten aus Lyon kommen zu lassen, um zu sehen, was ihm denn vorgeworfen würde. Man spricht auch mit ihm. Calvin selbst verfasst dann eine Anklageschrift mit 38 Irrlehren Sevets. Aber Calvin ist hier eine Art Gutachter, nicht? Also er ist nicht derjenige, der hinterher verurteilt oder Richter ist, sondern er ist so eine Art Gutachter. Jetzt wird, schreibt Calvin dann auch dazu, Zitat, wenn schon die Papisten sich allzu heftige und leidenschaftliche Verteidiger ihres Aberglaubens erweisen, dass sie in so schrecklicher Raserei unschuldiges Blut vergießen, sollte nicht da die christliche Obrigkeit mit tiefer Scham erfüllt denselben Eifer für die Erhaltung der rechten Wahrheit so gar nicht voraus haben. Also hier merkt man, er geht davon aus, wenn die sich von die Schuld für die falsche Lehre so ins Zeug legen, ist das doch ein Zeichen richtigen Engagements für den Glauben, wenn man diesen Irrlehrer nun auch rechtskräftig in Genf verurteilt. So nach dem Motto, was ist das denn für ein Ruf? Die Katholiken haben diesen Irrlehrer verurteilt und in Genf kann er frei leben. Das geht doch nicht. Also man muss doch gegen ihn vorgehen, zumal er ja nicht abzieht dabei. Nun, es werden dann andere reformierte Kantone und auch deutsche Reformatoren angefragt, was man denn mit dem Servet machen solle. Und mehrheitlich äußern sie sich dahin, dieser Servet ist eindeutig ein Irrlehrer, der muss getötet werden. Und schließlich, Calvin bittet noch oder setzt sich dafür ein, dass er eben schnell getötet wird durch das Schwert. Die Mehrheit des Rates entscheidet, er muss wie ein Ketzer damals gewöhnlich verbrannt werden. Und dazu wird er schließlich auch verurteilt. Dazu wird er verurteilt. Noch an dem Tag, bevor er verbrannt war, besuchen Calvin und Farel ihn. Farel kommt zu diesem Zeitpunkt nochmal nach Genf und bitten ihn noch einmal umzukehren. Farel kann es gar nicht, der Servet kann es gar nicht fassen, dass man ihn wirklich töten will. Er denkt, das sei nur noch alles, das hätte er so nicht gewollt und bittet dann um Gnade. Und Calvin sagt, ja, wir können dir auch gnädig sein, aber dann musst du bereuen, dass du jetzt, also diese deine Lehren und musst da umkehren davon. Dazu ist er auch nicht bereit. Und so stirbt er schließlich im Feuer, nicht? Und wird dort verbrannt. Diese Sache ist wahrscheinlich das Ereignis, was der Reformation in Genf das negativste Image eingetragen hat. Weil man hiermit, insbesondere aus der Sicht der Neuzeit, sagt, dass doch die Evangelischen genau dasselbe getan hätten wie die Katholiken. Dass man hier auch in Calvin gerne einen Fanatiker sehen möchte, der für den richtigen Glauben bereit ist zu töten. All diese Dinge werden dort gerne vorgeworfen. Was man hier aber vergisst, ist, dass damals nach dem allgemeinen Strafrecht ein Ketzer zu Tode verurteilt werden sollte. Also das heißt, hier ist kein Sonderrecht, hier ist nicht Calvin, der entgegengesetzt der ganzen Zeit gefordert habe, man müsse jemanden, der seiner Reformation nicht zustimmt, töten, sondern hier beruft man sich ganz einfach auf das damals geltende öffentliche Recht. Und das war in Genf nicht anders als in ganz Europa, weshalb er ja übrigens auch in anderen Teilen der Welt ebenfalls verurteilt worden ist und weshalb auch andere, die sich hinterher an ihn wenden, zum Beispiel Melanchthon. Guten Abend. Wie zum Beispiel Melanchthon schreibt dann an Calvin, euer Magistrat hat das Recht getan, indem er einen Gotteslästerer der Ordnung gemäß verurteilt und hinrichten ließ. Auch Bucer und Bullinger schreiben schließlich nach Genf, dass sie zufrieden sind mit dem Urteil, dass das richtig ist, dass sie sich dafür eingesetzt haben. Also man sieht das als Schutz für den richtigen Glauben an. Dass dann Jahrhunderte später diese Sache ganz anders gesehen wird, in dem Rahmen von Glaubensfreiheit, sowieso man Körperstrafen viel kritischer gegenübersteht, das kommt erst später, insbesondere allerdings dann durch den Humanismus, nicht unbedingt durch den christlichen Glauben, weil man sich hier darauf bezieht, dass im Alten Testament Hexer, Zauberer und so etwas ja auch hingerichtet werden sollten. Dass im Neuen Testament steht, dass derjenige, der der Seele schadet, schlimmer ist als derjenige, der dem Körper schadet. Und das hat man hier darauf angewandt. Und wenn dann einer nicht reuig ist, nicht bereit ist umzukehren, hat man gesagt, ja, dann muss der genauso eine Strafe bekommen, wie derjenige, der einen anderen tötet. Zitat hier noch einmal. Es geht hier nicht um menschliche Dinge, also von Calvin, Zitat nochmal. Es geht hier nicht um menschliche Dinge, sondern Gott ist es, der uns in seinem Wort sagt, und es bleibt uns nichts verborgen, was er seiner Kirche ein für allemal anvertraut hat. Was soll die unversöhnliche Strenge, wenn nicht uns bewusst werden lassen, dass Gott in seiner Ehre geschmälert bleibe? solange wir ihm nicht die zustehende Ehrfurcht, nicht alle menschlichen Dienste entgegenbringen. Ja, dermaßen müssen wir auf die Ehre achten, dass alle mitmenschlichen Regungen aus unseren Gedanken beinahe ausgetilgt werden. Hier wird auch deutlich, das Höchste und Wichtigste für Calvin war die Ehre Gottes. Und wenn dir jemand die Ehre Gottes antastet, ist das das schlimmste Verbrechen, was man begehen kann. Und da merken wir, diese Ausrichtung teilen die meisten Menschen heutzutage wahrscheinlich nicht. Jetzt ist die Frage, können wir die Frage stellen, ja, was ist richtig? Nach unserer heutigen Auffassung ist das sicherlich nicht richtig. Allerdings müssten wir die Frage stellen, ja, was ist denn dann das Schlimmste, was man tun kann? Und ist das, was wir heute für die schlimmste Dinge halten, wirklich das Schlimmste, aus biblischer Sicht? Also in der Bibel gibt es ja eine ganze Latte an Gräuelsünden, die als besonders schlimm angesehen werden. Die meisten dieser Gräuelsünden werden heute als normal, höchstens als Kavaliersdelikt angesehen. Nehmen wir an, Homosexualität wird als Gräuelsünde angesehen. Abgötterei wird als Gräuelsünde angesehen. Zauberei wird als Gräuelsünde abgesehen. Abtreibung wird als Gräuelsünde angesehen und so weiter. Das heißt, diese Dinge werden heute, also Gräuelsünde heißt ja im Alten, das ist eine besonders schlimme Sünde. Gott ist besonders entsetzt darüber, so etwas zu tun. Und da merken wir, hier ist schon eine Umwertung von Werten. Hingegen Dinge, die heute eher als schlimmer angesehen werden, werden in der Bibel nicht als so schlimm angesehen. Nicht per se, aber einige von denen, beispielsweise bestimmte Arten von Eigentumsdelikten, die werden dann auch verurteilt in der Bibel, aber nicht immer so scharf wie das heute im Vergleich zu anderen Strafen der Fall ist. Also hier ist sicherlich eine Umwertung. Und man muss sagen, die Rechtsprechung spiegelt auch immer etwas den Zeitgeist wider. Das heißt, die Auffassung der Menschen zu dem Zeitpunkt, zu dem man lebt. Und dann ist klar, dass auch heutiger Zeitgeist oder heutige Rechtsprechung spiegelt eben eine postmoderne, säkularisierte Gesellschaft wider und natürlich keine christliche. Weshalb dann das, was christlich oder biblisch gesehen als negativ angesehen wird, als gar nicht so schlimm empfunden wird. Also damit will ich jetzt nicht sagen, wir müssen heute Irrlehrer töten, sondern ich will damit nur sagen, wir sollten Calvins Argumentation ernsthaft durchdenken und möglicherweise da und dort die Wertung unserer Zeit von dem, was als schlimm angesehen wird, neu überdenken, also damit auseinandersetzen. Nun, Calvin setzt sich dann auch noch auseinander mit der lutherischen Reformation. Er wird dort angegriffen, insbesondere wegen der Abendmahlslehre von einem Pfarrer namens Westphal, schreibt dort auch einige Bücher gegen ihn. Im Jahr 1559 gründet Calvin die Akademie, die aus zwei Teilen besteht, so eine Art Gymnasium und dann dem eigentlichen Studium. Das ist der Vorläufer der heutigen Universität. Es sind dann einige Professoren aus Lausanne, die dort im Streit mit dem Stadtrat gehen, die nach Genf kommen, sodass er gleich einen guten Start hat. Die Universität, also die eigentliche Universität, hat zu Anfang etwa 300 Studenten, gegen Ende des Lebens Calvins etwa 2000. Also es ist ein starker Zulauf auch, die wächst sehr rasch. Und für die damalige Zeit war das eben auch ziemlich viel gewesen. In dieser Zeit verhandelt er auch 1549 mit Bullinger, dem Nachfolger von Zwingli in Zürich. Und die kommen dann zu einer Übereinkunft bezüglich der Abendmahlslehre und bilden hier eine einheitlich reformierte Kirche in der Schweiz. Intensive Beziehungen hat er in dieser Zeit auch nach England. Von 1548 bis 1553 steht er in regen Briefwechsel mit Eduard dem VI., dem Herzog von Somerset, und versucht dort, seine Reformvorschläge für die englische Kirche weiterzubringen. Calvin setzt sich insbesondere auch stark für die französische Reformation ein. Zahlreiche französische Bücher zu aktuellen Fragen der Kirche veröffentlicht er eigentlich durch seine ganze Tätigkeit hindurch. Er gibt auch immer wieder Ratschläge, besucht Gemeinden, bildet Pfarrer aus für Frankreich. Beispielsweise warnt er 1537 die evangelischen Franzosen davor, zu viel Kompromisse zu schließen. Weil es gibt da einige, die sagen, ist doch egal, wenn wir in der katholischen Kirche sind, katholisches Abendmahl nehmen, spielt das keine Rolle, die Hauptsache im Herzen sind wir evangelisch. Und da warnt er dafür und sage, das könne man so nicht machen, weil man das dann ja auch äußerlich begründet. Sondern er geht davon aus, wie er es ausdrückt, man müsse Babylon verlassen Und wenn man dort nicht Christ sein könne, dann müsse man halt fliehen. Er nennt auch diese, die aus seiner Sicht halbherzigen Christen, nennt er Nikodemiten, nach dem Nikodemus, der eben spät abends im Dunkeln zu Jesus kommt. So deutet der Calvin das, weil ihn die anderen nicht sehen sollen. Ja, er wendet sich dann auch gegen eine andere Gruppe der Spirituellen in Frankreich, so nennen die sich um die Marguerite von Navarre, da wo er auch eine Zeit lang sammeln. Die gehen davon aus, dass dass ein Unterschied zwischen Gut und Böse jeder Grundlage entbehre, dass Gott sich insbesondere durch den Geist offenbaren würde und dass deshalb jeder Christ durch den Heiligen Geist selbst erkennen könne, was gut und was falsch sei. Man bräuchte dafür die Bibel nicht mehr. Noch vor 1555 entstehen da verschiedene Gebetskreise, Bibelkreise in Frankreich. Wie gesagt, Calvin schickt einige Prediger dahin, die dort ausgebildet werden. Ab 1557 gibt es dann eine regelmäßige Synode. Zu der ersten Nationalsynode 1559 schickt Calvin dann auch ein Glaubensbekenntnis, das dann bis auf einzelne Abänderungen von der französischen Kirche angenommen wird. Das ist dann die Confessio Belgica, also klingt das ja nach Belgien, ne? Ist aber nicht Belgien, sondern nannte sich dann manchmal auch Confessio Gallica, also Gallien, ist dann aber fast wortwörtlich übernommen worden mit der Confessio Gallica, das war Belgica. Das wurde dann übernommen als Grundlage der reformierten Kirche im französischsprachigen Bereich. Ja. Dann noch ein paar Worte zu Calvin bezüglich seiner Lehre. Ich habe ja erwähnt, dass er zahlreiche Schriften veröffentlicht hat. Gesammelt sind das heute 59 Bände, aber das ist auch nur ein Teil von dem, was er geschrieben hat. Ich nehme mal hier ein paar wenige Punkte heraus, vielleicht diejenigen, die zum Teil auch umstritten sind, so wie die Frage der Prädestination. Calvin sieht das so. In einem ewigen Ratschluss hat Gott seinen speziellen und seinen allgemeinen Willen bezüglich der Menschen festgelegt. Biblischer Ausgangspunkt ist die Erwählung vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Und Gottes freie Entscheidung bezüglich der Erwählung, Römer 9, Vers 11 bis 21. Demnach weiß Gott die Zukunft nicht nur, sondern er bestimmt sie aktiv. Damit setzt sich Calvin erstens von der Lehre der Epikureer ab, die behaupten, dass Gott einmal die Welt geordnet hat, um sich dann zurückzuziehen. Er wisse zwar, was geschehe, überlasse aber die Entwicklung mehr oder weniger dem Zufall. Er wendet sich auch gegen die Stoiker, die davon ausgehen, dass Gott das Leben ein für alle Mal festgeschrieben hat. Gott ist für Calvin ein handelnder Gott. Er schaut also nicht nur zu, sondern er ist ein persönlicher Gott, dessen Wille aus der Schrift erkannt werden muss. Die Vorsehung Gottes, also die Prädestination, regiert nach Calvin alles. Der Mensch behält trotzdem eine gewisse Freiheit, da neben den Hauptursachen, also die Hauptursache ist der Wille Gottes, gibt es auch noch untergeordnete Ursachen, die auf das Geschehen einwirken, die zwar auch von Gott stammen, aber unser aktives Handeln mit einbeziehen. Zitat: Gottes Vorhersehung lenkt alle Dinge der Art, dass sie bald unter Einschaltung von Mitursachen, bald ohne sie, bald gegen alle Mitursachen wirkt. Also das heißt, Gott setzt seinen Willen durch, weil Gottes Wille ja absolut ist. Und wenn Gott retten will, dann kann er das gegen den Willen des Menschen tun, aber zumeist tut er es mit dem Willen des Menschen. Also das heißt, er beeinflusst ihn oder er lässt dem eine Freiheit, wirkt mit dem zusammen, aber letztendlich ist die Hauptursache Gottes Handeln dahinter. Jetzt haben dann einige ihm vorgeworfen, dann könnte man ja Unglücksfälle auch einfach tatenlos geschehen lassen. Also da ist eine Überschwemmung, sagt man, Wille Gottes, also lass die Leute untergehen, dabei ertrinken. Dagegen wehrt sich Calvin, da sagt er, der Herr macht dir eine Vorsicht eben deshalb zur Pflicht, weil er nicht will, dass dich das Unglück schicksalhaft überfällt. Auch Torheit und Klugheit sind Werkzeuge seiner Leitung. Also er hat gesagt, wenn du klug überlegst und die Leute rettest, ja, dann ist das ja auch Wirken Gottes. Und wenn du es nicht tust, dann machst du ja nicht das, was Gott von dir verlangt und dann wirst du hinterher davon verurteilt. Also das heißt hier wieder, deine Mitursache spielt auch eine Rolle, aber sie ist nicht die entscheidende. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und Leute rettest, kannst du dich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe das geleistet, sondern es ist auch Gott, der das bewirkt, aber der deine Mitursache mit benutzt. Der Mensch sündigt zwar nicht unter Zwang, sagt er, also Gott zwingt ihn nicht dazu, aber als Notwendigkeit. Dabei hat er den Eindruck, frei zu entscheiden, wird aber vom Teufel dazu angestiftet. Gott hingegen bewirkt keine Sünde, er erlaubt sie auch nicht, weil er sie ja in der Bibel verboten hat. Da die Erwählung offenbar ist und nicht aus der Erfahrung abgeleitet werden kann, erübrigt sich auch jede Spekulation. Also das heißt, dass wir erwählt sind, können wir selbst nicht erfahrungsgemäß oder gefühlsgemäß feststellen, sondern das wissen wir nur, weil Gott es uns offenbart hat. Weil er eben so wie in Epheser 1 geschrieben hat, dass er uns erwählt hat. Dann schreibt Calvin dazu, ich verweise die Menschen nicht auf die himmlische Erwählung Gottes, als ob sie gähnend von dort her ihr Heil erwarten sollten, sondern ich heiße sie geradeweg zu Christus gehen. Denn wer nicht den geraden Weg des Glaubens geht, dem wird die Erwählung nur ein tödliches Labyrinth werden. Also hier will man sagen, denkt nicht zu viel über die Erwählung nach. Wir glauben daran, weil Gott sie offenbart hat. Aber wenn da ein Ungläubiger kommt, dann sagt er ihm, weist er ihn auf Christus hin, dass er sich bekehre. Das ist das, was er als Prediger tut. Die Erwählungslehre geht davon aus, dass der Gläubige im Glauben verharrt und so dass dieser Glaube dann zum Mittel der Glaubensgewissheit wird. Die Verwerfung spricht Calvin kaum. Sie ist für ihn mehr eine Konsequenz des universalen Willens Gottes und die Tatsache, dass ein großer Teil der Menschen nicht glaubt. Soweit zur Prädestination. Dann vielleicht noch die Frage zur Obrigkeit. Wie soll der Staat, soll der Christ zum Staat sich verhalten? Nach Calvin lebt der Christ unter zwei Regimentern, dem Regimente Spirituale und dem Regimente Civile. Das eine kommt im anbrechenden Reich Gottes zum Ausdruck, das andere umfasst die bürgerlichen politischen Ordnungen. Es gibt im Menschen gleichsam zwei Welten, die den in verschiedenen Königen und verschiedenen Gesetzen regieren können. Also hier ähnlich wie Luther mit einer Zwei-Reiche-Lehre, nur sind die für ihn nicht so stark getrennt, wie das für Luther ist. Also Luther gelten ja in der Staat, also im Reich der Welt, andere Regeln als in dem Reich Gottes. Das ist hier nicht ganz so stark bei ihm getrennt. Also das geistliche Regiment Christi will das Gewissen in der Frömmigkeit und Vorsehung Gottes unterweisen. Das bürgerliche Regiment soll dem Bürger zur Erfüllung seiner Pflichten erziehen. Keinesfalls hebt das bürgerliche Regiment, also das heißt die staatliche Ordnung, das Gewissen oder den Glauben auf, sondern der Mensch ist immer sowohl im Staat als auch in der Gemeinde seiner Beziehung vor Gott, das heißt auch seinem Gewissen, gebunden. Das eine hat den Sitz im Herzen und das zielt auf die äußerlichen Sitten und das andere eben im Wort Gottes und das ist das, was das Innerliche prägen soll. Beide Regimenter, Zitat, stehen in keinem Widerspruch zueinander. So spricht Calvin auch ohne Hemmung von einem christlichen Fürsten oder von einem christlichen Gerichtshöfen, von einem christlichen Staat, weil er die Obrigkeit an der Stelle Gottes sieht. Und zwar Römer 13, Vers 1. Keine Obrigkeit ist, außer die von Gott eingesetzt ist, Gott steht dahinter. Sie ist auch dafür zuständig, den Menschen zum heiligen Leben anzuhalten. Zitat, sie muss den äußeren Gottesdienst pflegen und beschützen und die gesunde Lehre der Frömmigkeit und den guten Stand der Christen verteidigen. Deshalb sieht er es auch vollkommen als richtig an, dass der Staat die Ketzerverfolgung übernimmt. Weil da muss er ja den einzelnen Bürger und auch den Staat vor Schaden bewahren. Auch das, was den Glauben angeht. Die Königsherrschaft Christi steht allerdings über dem bürgerlichen Gesetz, Regiment, weil das Königreich Christi ist jetzt zwar angebrochen, aber es ist noch nicht erfüllt. Und in dieser Zwischenzeit, da braucht es noch den Staat. Also wenn einmal Christus ganz herrscht, dann braucht es den Staat nicht mehr. Dann herrscht der Gott direkt. Die Bergpredigt sieht er nicht als konkurrierende Ordnung Gottes an, sondern als Worte gegen Veräußerlichung und Heuchelei. Also er sieht das jetzt nicht direkt als Anleitung für den Staat. Also wenn da steht, zum Beispiel, du sollst nicht schwören, dann sagt er, das geht ja gar nicht, denn im Staat selbst, da muss geschworen werden, zum Beispiel vor Gericht. Muss man ja jetzt schwören oder wenn da Leute vereidigt werden, das müsse ja auch. Deshalb hier handelt es sich nicht um Grundlagen des Staates, so sagt er, sondern eben um Ermahnung gegen Heuchelei und Oberflächlichkeit. Calvin bevorzugt eine Mischung zwischen Aristokratie und Demokratie. Er hat Bedenken, dass das Königtum in Tyrannei abgleiten kann, dass aber eben die Demokratie zu einer Beliebigkeit werden kann. Und dass gerade da, wo die einfachen Menschen den Staat bestimmen, es eher zu einem moralischen Verfall kommt. Als Ersatz dafür ist es gut, wenn eine Gruppe von Menschen, die Gott gegenüber verantwortlich sind, die dann auch gewählt werden, aber dann eben auch abgewählt werden können, die sich gegenseitig untereinander kontrollieren und dann eben auch von der Pfarrerschaft ermahnt werden können, aber die dann natürlich die Verantwortung tragen. Wenn man einen Tyrannen hat, dann darf der Privatmann den nicht töten. Also das heißt, das Widerstandsrecht gegen den Staat, das darf nur derjenige, der zur Regierung selbst gehört. Weil er sagt, sonst würde es auch zu Ungerechtigkeit kommen dabei, weil jeder dann irgendwie seine eigenen Interessen durchsetzen würde und immer es gibt irgendjemand, der passt dem Herrscher gerade nicht. Und hier soll also Willkür vorgebeugt werden, denn auch Gott kann ja solche Herrscher einsetzen. Und dann tut er das ja mit Bedacht, lässt dann die Menschen leiden, weil sie es vielleicht verdient haben durch den Herrscher. Ja, Calvin hat viele Auswirkungen gehabt, sowohl auf die Kirche, was ganz klar ist, natürlich auch auf die Theologie durch seine Bücher. Er hat auch Auswirkungen in der Politik gehabt, beispielsweise die Demokratie in den USA war stark ja von den Pilgervätern bestimmt. Die Pilgerväter waren stark bestimmt von dem Calvinismus, auch viele Niederländer waren ja mit dabei. Auch die Trennung von Staat und Kirche, wie sie in Amerika vorgeschlagen worden ist, schwebt durchaus dem Bild Calvins vor. Er war übrigens war es auch ein hugenottischer Pfarrer, in der die Menschenrechte, also die Charta der Menschenrechte in der Französischen Revolution verfasst hat, also und die dann dort vertreten worden ist. Also hier durchaus so eine Kontinuität. Er hat auch einen Einfluss, wie ich schon gesagt habe, aufs Wirtschaftsleben, das heißt moderne Kapitalismus. Allerdings Kapitalismus nicht Gier, nimm so viel, wie du kannst für dich, sondern liebe und setze dich ein zur Verherrlichung Gottes. Und was Gott dir dann durch deinen Fleiß gibt, setze wieder ein, um anderen Menschen zu helfen. Das mehr. Aber eben dieses, dass der Beruf auch Dienst für Gott ist, hat er damit hineingenommen. Auch die presbyteriale Kirchenordnung, das heißt, dass es nicht mehr einen an der Spitze gibt, der von oben regiert, sondern dass die Ältestenschaft regiert in der Kirche, ist ein Erbe, was man Calvin verdankt. Denn in der reformierten Kirche gibt es ja im Gegensatz zur lutherischen dann keinen Bischof an der Spitze. Also die lutherische ist auch hierarchisch, das heißt der Bischof an der Spitze, der einsetzt und weiht, genauso wie die katholische. Das ist in der reformierten Kirche so nicht der Fall. Natürlich haben sich im Laufe der Zeit auch feste Strukturen entwickelt, bei dem Kirchenratspräsidenten an der Spitze, so nennen die sich meistens. Aber eigentlich soll die Gemeinde den Pfarrer bestimmen und wählen und der ist auch nur einer der Presbyter, der Ältesten, also dem eingeordnet. Das ist hinterher, wird ja auch von den Freikirchen mit aufgenommen. Ja, vielleicht lassen wir das einfach mal bei Calvin. Und dann komme ich zu einem neuen Bereich. Und zwar vielleicht hier noch gut, dann kommen wir doch hier mal, ja die Streitigkeiten, die lassen wir mal weg, zu dem sogenannten linken Flügel der Reformation. Unter dem linken Flügel der Reformation versteht man Gruppen von Radikalen, aber eben auch die sogenannten Täufer. Wir haben jetzt ja zwei große Gruppen besprochen in der Reformation, also eigentlich drei. Wir haben ja die katholische Kirche in ihrer Position besprochen, wir haben uns dann mit der lutherischen Reformation auseinandergesetzt und wir haben die reformierte Reformation angeschaut. Immer wieder sind wir dann auch auf einzelne Personen zu sprechen gekommen, die sich davon getrennt haben, denen die Reformation selbst noch nicht radikal genug gewesen ist. Und zu denen, die das etwas radikaler haben wollten, gehören einmal diese Zwickauer Propheten, der Thomas Müntzer, auch die habe ich ja schon etwas näher besprochen, also die Sozialrevolutionäre sozusagen. Und dann gibt es aber dabei auch noch die Täufer. Bei den Täufern gibt es eigentlich drei große Gruppen, die unabhängig voneinander entstanden sind, später in Berührung miteinander kamen, aber die dann gemeinsam als Täufer bzw. von den Reformatoren als Wiedertäufer bezeichnet worden sind. Ein Ursprung waren die Schweizer Täufer, ein anderer waren die Süddeutschen, in süddeutschen Städten, und ein anderer waren die friesischen Täufer. Leiter der friesischen Täufer war dann jener Menno Simons, der den Täufern hinterher den anderen Namen gegeben hat, nämlich den der Mennoniten. Aber ursprünglich hießen sie nicht Mennoniten, sondern ursprünglich hießen sie Täufer bzw. Wiedertäufer. In der Schweiz begann das Ganze eigentlich, zumindest zeitlich gesehen, nämlich parallel zur Reformation, die Zwingli dort veranstaltet hat. Konrad Grebe, aus Zürich stammend, studierte in Basel, Wien und Paris, war eher durch einen lockeren Lebenswandel, hatte sich dort ausgezeichnet, kam dann durch Zwingli 1522 zum Glauben und dann forderte er von dem Reformator eine tiefgreifende, dauerhafte Veränderung in der Kirche. Er war also einer erstmal seiner Mitarbeiter. Später warf er Zwingli vor, die Reform zu lasch vorangetrieben zu haben. Er wollte dann eine freie Gemeinde gründen, in der nur die wahrhaft Gläubigen wären und forderte auch eine völlige Abschaffung der römischen Messe. Zwingli war ja, wie wir wissen, so dafür nach und nach so immer ein bisschen zu verändern und nicht so radikal. Er war hier für die Radikalität. Zwingli ging nicht auf seine Forderungen ein und so hat sich Grebel dann heimlich mit Gesinnungsgenossen getroffen und sie haben selbst Gottesdienst gefeiert und zusammen mit Simon Stumpf und Felix Manns hatten sie dann so Bibelveranstaltungen durchgeführt, Bibellesen. Zwingli hatte erst einmal Vorbehalte gegenüber der Kindertaufe. In späteren Auseinandersetzungen, nämlich in der Disputation vom Januar 1525, hat sich der Rat der Stadt aber für die Kindertaufe ausgesprochen und seit diesem Zeitpunkt galt eben diese Lehre für also die Lehre der Wiedertaufe als verboten an. Alle die Täufer wurden aufgefordert, ihre Kinder im Verlauf von 8 Tagen nach der Geburt taufen zu lassen. Geheim hatten sich die Täufer dann weiter getroffen. In dieser Versammlung trat dann auch der Prediger Georg Blaurock auf und die hatten sich dann zusammengetan, Grebel und Blaurock, und haben sich gegenseitig als Erwachsene getauft. So entstand hier in der Reformationszeit die erste Freikirche im engeren Sinne, könnten wir sagen. Nämlich nur diejenigen, die glaubensgetauft waren, durften dort mit dabei sein. Und innerhalb relativ kurzer Zeit hatten sie eine eifrige Missionstätigkeit in Zürich, Basel und St. Gallen auf die Beine gestellt und innerhalb weniger Wochen ließen sich dort 500 Personen taufen und schlossen sich der Gemeinde an. Schließlich, das Ganze währte nicht sehr lang, weil der Staat das ja auch als Angriff auf seine Souveränität ansah und deshalb wurde Manns und Blaurock gefangen genommen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Schließlich können sie aus dem Gefängnis entkommen, aber schon 1526 stirbt er mit, also Blaurock, mit 28 Jahren an der Pest allerdings. Felix Manns wird noch mehrfach verhaftet und wird dann 1527, ein Jahr später, in Zürich ertränkt, weil er eben nicht reuig ist und nicht bereit ist, umzukehren. 1529 wird dann auch der letzte Täufervater, also der jetzt mit in der Gruppe mit dabei ist, ebenfalls verbrannt in Tirol, in Österreich. Dort ist er dann eben missionarisch weiterhin tätig. Innerhalb dieser Zeit kommen etwa 1000 Menschen durch die Täufer zu der Gemeinde dazu. In der gleichen Zeit breitete sich in Süddeutschland eine Täuferbewegung aus, und zwar von Augsburg und Straßburg ausgehend. Hier sind insbesondere Michael Sattler, ehemals katholischer Theologe, macht sich dort daran. Er kommt dann auch nach Schleitheim in der Nähe von Schaffhausen. Da kommt das erste Mal Abgeordnete von verschiedenen Täufergemeinden zusammen und verfassen das Schleitheimer Bekenntnis. Und in dem Schleitheimer Bekenntnis werden Grundlagen gefordert, die bis heute für die meisten Mennoniten als verpflichtend gelten. Weil Mennoniten sind ja sehr, sehr vielfältig. Wenn man heute Mennonitenveranstaltungen anschaut, also es gibt mennonitisches Welttreffen alle paar Jahre, und da kommen Leute hin von den Amish People bis liberale Mennoniten, zum Beispiel aus Deutschland, die genauso bibelkritisch sind, wie das die große Kirche ist. Also ganz traditionell bis ganz modern, sehr stark von Friedensbewegung geprägt, alles Mögliche, alle möglichen verschiedenen Gruppen sind dabei. Aber das, was sie verbindet, ist Glaubenstaufe, war als verbindlich erklärt worden, dann Kirchenzucht. Also das heißt, wer nicht dem Wort Gottes gehorsam ist, jetzt im Bereich der Ethik, der soll aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und das entscheidet auch die Gemeinde. Dann die Absonderung von der Welt, beziehungsweise die Trennung zwischen Staat und Kirche, soll hier ganz radikal gehandhabt werden. So wurde den Mennoniten dann verboten zu schwören. Und wenn sie nicht schwören, können sie natürlich auch kein staatliches Amt übernehmen. Der Staat generell ist schlecht, deshalb lässt man die Finger davon. Man zieht sich in die Einöde zurück. Deshalb die meisten Mennoniten fingen auch damals schon an, sogenannte Aussiedlerhöfe, draußen aus der Stadt. Nicht mit der Stadt zusammen, sondern draußen vor der Stadt. Da ist man für sich alleine, kann seinen Glauben praktizieren, hat mit der Welt nichts zu tun. Darüber hinaus auch das Verbot der Gewalt und des Wehrdienstes. Die führte in der folgenden Zeit ja dazu, dass viele Mennoniten immer wieder flohen in verschiedene Teile der Welt, weil sie sich weigerten, Militärdienst zu tun, weil sie sich weigerten zu schwören dabei. Das waren so zentrale Punkte dafür. Also Ethik und Bibel natürlich als Grundlage, das ist klar, das hatten die Reformatoren ja auch. Der Sattler, der mit an der Formulierung dieser Schleitheimer Bekenntnisse beteiligt gewesen war, wurde dann 1527, also nach nur 2 Jahren Tätigkeit, festgesetzt und dann getötet, weil er eben sich hier gegen die Reformation und gegen die katholische Kirche gestellt hat. Im gleichen Jahr ist dann auch Pilgrim Marbeck, der sich in Tirol den Täufern anschließt. Zeitgleich entsteht auch in Straßburg eine Täufergemeinde und die bezeichnete das Kinderopfer beispielsweise als Molochsopfer, also Moloch des Alten Testaments, das gibt man seine Kinder den Dämonen. Das ist sicherlich auch etwas polemisch, wobei in der damaligen Zeit argumentierte man manchmal so. Marbeck wird dann aus Straßburg ausgewiesen, wandert durch die Lande, kommt nach Augsburg und er hat dann auch einige Bücher verfasst, hat insbesondere eine scharfe Trennung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Also Altes Testament hat nichts mehr zu sagen, nur noch das Neue Testament. Wichtigster Theologe der Bewegung wird dann dieser Mann hier. Und zwar jetzt kann man ihn, glaube ich, bald sehen. Balthasar Hubmaier. Balthasar Hubmaier war erst einmal katholischer Priester, später Theologieprofessor in Ingolstadt, ein durchaus renommierter Mann. Er war ein enger Vertrauter von Johannes Eck, der uns ja schon mal begegnet ist als großer Kontrahent Luthers. Und stand dann mit Zwingli in Kontakt, als sich in Waldshut, die in Österreich die Reformation durchsetzt. Dann schließt er sich dem an, schließlich kommt er durch den Kontakt mit Grebel und Zwingli zum Glauben. Er verwirft dann schließlich später auch die Kindertaufe, schreibt dann auch ein Büchlein darüber, was unter den Täufern weit verbreitet war, weil es auch theologisch das Beste gewesen ist zu der Zeit, wird dann 1528 in Wien verbrannt, nachdem er eben dort eine Täufergemeinde gegründet hat. Aber es gab nicht nur diese Täufer, sondern es gab auch die radikalen Täufer, die nämlich ähnlich wie die Radikalen am Rande der lutherischen Reformation einen Gottesstaat aufrichten wollten. Am bekanntesten geworden ist in dieser Zeit Melchior Hoffmann, ehemaliger lutherischer Pfarrer, der überall, wo er hinkam, Massenaufläufe und Tumulte verursachte. Er predigte Gewaltlosigkeit, Glaubestaufe und Gewissensfreiheit. Sein Hauptaugenmerk richtet er dann auf die Endzeitereignisse, die nahe bevorstünden. Er berechnet dann das Ende der Welt für das Jahr 1534. Und er selbst sei einer der zwei Propheten aus der Offenbarung. 1533 sendet er dann 12 Apostel aus, die in aller Welt die Endzeit verkündigen sollten. Ein befreundeter Prophet sagt ihm dann voraus, dass er in Straßburg bald verhaftet und eingesperrt werden würde, jedoch durch ein Wunder Christi, wenn der direkt erscheint, wieder freigelassen würde. Und dieses Zeichen sei dann ein Zeichen seiner Beglaubigung. Schließlich eilt dann Hoffmann freiwillig nach Straßburg, klagt sich selbst vor Gericht an, dass er ja ein Täufer sei, um jetzt ins Gefängnis zu kommen. Allerdings wird aus der Befreiung durch Jesus Christus nichts. Er bleibt dann 10 Jahre lang im Gefängnis und stirbt dort schließlich auch 1543. Also hier sollte man durchaus eine gewisse Skepsis gegenüber Propheten, die im Namen Gottes auftreten, haben. Das kann auch böse enden, wie wir an diesem Beispiel das sehen. Eine weitere Tragödie kommt dann in Münster. Es beginnt eigentlich durch einen Schüler von Hoffmann, nämlich Jan Matthies aus Haarlem. Der kommt nach Münster. Dort in Münster hatte Bernd Rothmann sich für die Reformation eingesetzt. Als Matthies zu ihm kommt, bekehrt er sich zu dem Täufertum, schließt sich dem an und lässt sich schließlich als Erwachsener noch einmal taufen. Innerhalb von wenigen Wochen bekommen sie in der Stadt Münster die Überzahl, also die Macht in die Hand. Sie setzen den Oberbürgermeister Knipper Dolling ein, also aus ihrer Sicht dabei, und die Glaubenstaufe wird dann als Zwangshandlung eingeführt. Alle, die sich nicht als Erwachsene taufen lassen wollen, werden aus der Stadt ausgewiesen. Ja, und gut müssen sie natürlich in der Stadt lassen. Die Stadt wird daraufhin zum Königreich der Täufer erklärt und es werden Täufer aus der Stadt in alle Länder geschickt, um die Menschen zu einer letzten Möglichkeit zur Umkehr zu rufen. Denn in Münster sollte die Ankunft Jesu erwartet werden. Jan van Leyden regiert dann ab 1535 als Despot über die Stadt, führt unter anderem auch die Vielehe ein, als auf Offenbarung Gottes. Gott offenbart ihm das. Es liegt zum Teil daran, dass sich mehr Frauen den Wiedertäufer anschlossen als Männer und so ein Frauenüberhang da ist und die dann verteilt werden. Es kommt dann auch durchaus wieder zu Scheidungen und er als Prophet kann auch Scheidungen aussprechen. Der König, also er versteht sich auch als König von Gottes Gnaden, sammelt einen ganzen Harem um sich herum. Unter anderem bekommt er auch die Offenbarung, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt, dass materieller Reichtum schädlich für die Seele ist und deshalb der abzugeben sei, natürlich ihm abzugeben sei. So wird auf dem Marktplatz kostbaren Sachen sollen abgegeben werden, weil er schon so durchheiligt ist, macht ihm das Materielle nichts mehr aus. Darüber hinaus wird auch das Privateigentum generell aufgehoben. Und man sucht jetzt den Endkampf sozusagen. Als dann die Stadt Münster belagert wird von dem katholischen Bischof und seinen Anhängern, da gibt es eine lange Auseinandersetzung, die wahrscheinlich auch nicht so bald geendet hätte, schließlich durch Verrat fällt die Stadt. Zwischenzeitlich ist es dann aber noch der Jan van Leyden, der selbst daran glaubt, dass sie unverletzbar sind. Gott habe ihm so offenbart, sie seien unverletzbar in der Schlacht. Und so ziehen sie motiviert aus der Schlacht heraus, machen einen Ausfall. Die Truppen, die die Stadt belagern, trauen ihren Augen kaum, dass die Leute da so nur leicht bewaffnet rausstürmen, weil sie ja denken, kann nichts passieren. Und sie werden nacheinander getötet, unter anderem Jan van Leyden auch. Der erstaunt darüber ist, dass die Prophetie sich nicht erfüllt hat. Sein Nachfolger bekommt dann die Prophetie, dass die halb ausgehungerte Stadt, dass Gott die Stadt versorgen würde, dass nämlich jetzt die Pflastersteine auf der Straße zu Brot würden und sie die nehmen könnten, um sie zu essen. Was sich selbstverständlich auch nicht erfüllt hat. Und irgendwann, als die Bevölkerung halb ausgehungert ist, sind dann einige Leute, die als Verräter dem Bischof des Nachts die Tore öffnen. Und so werden die Anhänger der Wiedertäufer gefangen gesetzt. Sie werden verurteilt, getötet und ihre Leichen in 3 Käfigen an der Lambertikirche aufgehängt. Diese Käfige bzw. die Repliken davon hängen bis heute noch in Münster als Erinnerung an die Täufer. dass nach diesem Ereignis die Wiedertäufer nicht unbedingt einen positiven Ruf in Deutschland haben, muss einen nicht verwundern. Also, wie gesagt, wenn wir dafür schauen, dass die Reformatoren auch andere gegen Täufer vorgegangen sind, muss man das ganze Bild sehen. Die Täufer waren eben nicht nur liebe, nette Leute, sondern sie konnten erstmal sehr stark polemisieren. Sie hatten durchaus auch falsche Lehren vertreten und sie scheuten, wie wir hier sehen, vor falscher Prophetie weder zurück, noch vor Gewaltanwendung. Ich habe ja gesagt, ein Teil der Täufer wendeten sich dagegen, aber ein anderer Teil der Täufer wendeten die an und hatten dann genauso intolerant gegen Katholiken und Protestanten vor. Vertrieben sie, enteigneten sie im Namen Gottes. Nicht? Und das war natürlich, führte dazu, dass bis heute das Münsterland als sehr katholische Region gilt. Eigentlich waren die auf dem guten Weg der Reformation, aber weil sie es total überzogen haben, war hinterher der Gegenreformation, hat kein Evangelischer mehr den Fuß auf den Boden bekommen. Dort in der Region. Mit den Radikalen wollte man damit nichts mehr zu tun haben. Der eigentliche Sammler und Namensgeber der Mennoniten, das ist dann der Menno Simons. Das ist dieser hier. Der lebte von 1496 bis 1561. Menno war eigentlich römischer Priester gewesen, der aber nur Latein und Kirchengeschichte studiert hatte und bekam dann das erste Mal eine Bibel in die Hand, als er schon einige Jahre Pfarrer gewesen war. Durch die Bibellektüre und durch einige Schriften Luthers verwarf er die katholische Lehre und wurde dann durch seinen eigenen Bruder 1535 in das Täufertum eingeführt. Sein Bruder wurde dann schließlich hingerichtet und eben in der Verfolgungswelle nach dem Königreich von Münster. Und der Menno Simons ließ sich 1536 taufen. Er wurde dann Prediger einer Mennonitengemeinde. Insbesondere arbeitete er zusammen mit Obe Philips und mit dem Bruder von dem Obe, also dem Dirk Philips. Nach der Verfolgung sterben diese beiden auch und Menno Simon setzt sich dafür ein, die heimatlos gewordenen Gläubigen in kleinen Gemeinden in Friesland, also in ganz Norddeutschland, von Dänemark bis nach Holland, zu sammeln und zu betreuen. Menno Simons wirkt so viele Jahre lang, insbesondere eben in dieser Region, schreibt 25 kleine und größere Schriften. Am bekanntesten geworden ist ein sogenanntes Fundamentenbuch, das nicht unbedingt theologisch sehr brillant ist, aber versucht für die Täufer so eine Art Dogmatik zusammenzufassen, also Grundlehren des christlichen Glaubens zusammenzufassen. Das ist auch nach wie vor bis heute erhältlich. Auch da kann man so dann diese Sachen nachlesen. Er setzt sich ein für eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat, so ähnlich wie das ja schon im Schleitheimer Bekenntnis steht. Die Gemeinde war für ihn die Gemeinschaft der Wiedergeborenen und der Glaubensgetauften, die sich von der Welt abgesondert halten müssen. Die Bibel ist für ihn das irrtumslose Wort Gottes und die unfehlbare Offenbarung. Das war ja ähnlich bei Calvin und Luther auch. In dieser Hinsicht hat er keine neue Lehre. Er versteht sich so auch als Schrifttheologe und will alle Argumente für seine Theologie aus der Bibel holen. Hier merkt man, ist er ganz stark von der Reformation beeinflusst. Das, was zusätzlich dazu kommt, ist Trennung vom Staat, Ablehnung der Kindertaufe, Freiwilligkeitsgemeinde. Das ist bei ihm auch das Zentrale dafür. Sakramente sieht er in erster Linie wie Zwingli, nämlich rein symbolisch. Evangelisation und Gemeindeaufbau sind für ihn Mittelpunkt der Arbeit in der Gemeinde. Er legt auch starken Wert auf Gemeindezucht, um ein gutes Zeugnis vor der Welt darzustellen. Hier merken wir, das ist auch nicht was ganz Typisches, das ist ja auch zum Beispiel bei Calvin ganz stark ausgeprägt. Das übernimmt er hier. Die mennonitische Bewegung muss dann auch gegen einige Irrlehrer in den eigenen Reihen kämpfen, so beispielsweise gegen einen Adam Pastor, ein Ältester, der leugnet die ewige Existenz Christi und damit auch die Dreieinigkeit Gottes. Also auch hier Täufer eben auch noch danach mit Irrlehren zu kämpfen. Ihr wird dann später von der ausgeschlossen. Es gibt dann unzählige Verfolgungen. Die Täufer werden eben drangsaliert, gezwungen, ihren Glauben zu leugnen und werden in den kommenden Jahren, haben sie nur einige wenige Sicherheitsplätze, da wo lokal einige Fürsten sind, die ihnen Sicherheit gewähren. Das ist unter anderem, sind das die Fürsten von Wied, nämlich die Neuwied ja zu ihrem Gebiet erklärt haben, und dass da entsteht auch eine der ersten festen Täufergemeinden. In den Niederlanden ist eines der ersten Gebiete Europas, die Religionsfreiheit einführen. Da können die Mennoniten sich auch niederlassen. Es gibt dann auch noch einige Fürsten in Norddeutschland, die Freiraum gewähren. Einige der freien Handelsstädte gewähren Freiraum. Und in den folgenden Jahren führt es ja dazu, dass viele Mennoniten nach Osteuropa auswandern, weil ihnen dort Religionsfreiheit zugesichert wird. Menno Simon stirbt dann, kann man fast sagen, als Wunder im Alter von 65 Jahren eines natürlichen Todes. Bis 1574 sterben mindestens 2500 Täufer an der Folter und an Tötungen. In den folgenden Jahren geht das dann auch noch weiter. Da habe ich auch noch hier ein paar Abbildungen. Hier beispielsweise in Alzey in Rheinland-Pfalz, ein Bild aus der Zeit, wo dort Täufer getötet werden. Hier eine Abbildung, die uns die verschiedenen mennonitischen Gruppen, die heute existieren, vor Augen führen mit ihrem jeweiligen Hintergrund. Also hutterische Brüder, die insbesondere so von Jakob Hutter gegründet worden sind, eben der ist hier genannt, Stammväter Hutter, Wiedmann, Walpott, stark eben an der Bibel orientiert, die Urgemeinde soll wiederhergestellt werden. Die haben unter anderem auch die Aufhebung des Privateigentums. Nicht? Bei den hutterischen Bruderhöfen ist ja so, allen gehört alles. Also man lebt in einer großen Kommune und allen gehört alles. Das ist ein Teil davon. Hier sieht man ja auch noch aufgeteilt, nicht Mitteldeutsche, Süddeutsche, Hutterer, Schweizer Brüder und so weiter. Die Melchioriten, das sind die ich erwähnt habe, die Mystik, Apokalyptik da als Hintergrund haben. Das heißt, die haben ihre Offenbarung, das sind die Schweizer, das sind die Münsteraner Täufer. Dann gibt es hier die Schweizer Täufer, habe ich erwähnt, Grebel, Manns, Blaurock, Sattler aus Süddeutschland, gehört ja mit dazu, Mitverfasser des Schleitheimer Bekenntnisses. Die sind stark geprägt von der Bibel natürlich, vom Humanismus ein Stück weit auch. Also das heißt, sie sind das Abendmahl symbolisch ansehen, die Freiheit des Menschen, Askese und Urgemeinde. Sie beziehen sich stark auf Zwingli, eben sind ja in der Schweiz entstanden auch, habe ich ja erwähnt in dem engen Zusammenhang. Die süddeutschen Täufer, hier habe ich den Hubmaier insbesondere erwähnt, aber auch Hoffmann, der stark seine prophetische Sicht hat. Auch hier Marbeck habe ich erwähnt, der in Österreich dann stark missioniert und da ja auch hingerichtet wird. Die haben ihren Hintergrund sowohl bei Zwingli als auch bei Luther als auch bei Münzer. Das sind ja zum Teil Leute, die auch so radikale, auch schwärmerische Ideen vertreten. Also hier nur mal so ein bisschen vor Augen zu haben, wie diese verschiedenen Gruppen zusammengehören. Dann ist hier auch noch mal so eine kleine Tafel, die dann erklärt, wie in den folgenden Jahren die Mennoniten sich verbreiten weltweit, beziehungsweise wo sie fliehen, wie sie fliehen. Das sind insbesondere jetzt die neueren Fluchtbewegungen, die es gegeben hat. Also erst einmal hier, nicht eins, also von Deutschland aus, hier ist ja Deutschland, geflohen in den Osten, zum Teil nach Polen, zum Teil hier an die Wolga. Von hier aus, das ist dann schon im 19., beziehungsweise im 20. Jahrhundert, weiter in den Osten hinein, beziehungsweise von hier aus auch schon im 19. Jahrhundert, hier 1874, 1820 in die USA, nach Kanada, zum Teil von Kanada und USA, dann nach Bolivien, Paraguay, Uruguay, Südbrasilien. Da kommen sie aber auch 1929, das heißt nach der Kulturrevolution, aber bevor Russland vollkommen zugemacht wird, bevor Stalin die Macht ergreift, kommen sie noch, wandern auch einige nach Südamerika aus. Und dann gibt es ja die großen Auswanderungswellen nach der Öffnung der Sowjetunion. Und die gehen ja von Sibirien, von Kasachstan aus in erster Linie nach Deutschland und dann auch wieder nach Kanada und in die USA, so in erster Linie da die Ausbreitung. Besonders verbreitet sind Mennoniten heute in Kanada, in den USA, auch in Mexiko gibt es einige Kolonien, dann in allen mittelamerikanischen Staaten, insbesondere dann auch in Bolivien, in Paraguay, in Uruguay, einige wenige in Argentinien, noch etwas mehr in Brasilien, insbesondere auch in Südamerika, in Afrika, also in einigen afrikanischen Ländern, so wie in Tansania, Kenia, Zaire, Äthiopien gibt es relativ viel, Indien, Indonesien, Philippinen, also zum Teil auch durch Missionsarbeit, die man dort betrieben hat. Hier noch ein paar Bilder von typischer Kleidung der Mennoniten aus dieser Anfangszeit. Manche haben das ja noch bewahrt, zum Beispiel die Huttera. Da ist ja vieles der Kleidung ähnlich, wie man sie damals gehabt hat. Wollte das bewahren. Im 18. Jahrhundert sah die Kleidung der Mennoniten so aus. Also das heißt schwarze Kutte, schwarzer Hut, einfache Kleidung, so Kniebundhose dabei. Und hier eben dann beim Beten und Bibel ist natürlich bärtig, das gehörte auch mit dazu. Ja, und hier nochmal ein Bild eines Wanderpredigers der Mennoniten, auch hier aus dem 18. Jahrhundert. Also das heißt die Zeit auch, wo sie dann unter anderem ausgewandert sind. So sahen die Mennoniten damals aus. Typischer Hut, hier auch wieder schwarzer Mantel, sonst einfache Kleidung und Wanderstab eben dabei. Also eher so, wie halt einfache Leute in der Zeit gekleidet gewesen waren. Ja, das zu den Täufern. Vielleicht möchte das auch jemand noch ergänzen, so aus, ich weiß ja nicht, aus eigener Erfahrung oder aus dem, was schon der eine oder andere so gelesen und gehört hat. Genau. Ja. Okay, das war jetzt welche Frage?
Es ging darum, am Anfang haben Sie erzählt, dass wenn wir von heute betrachten, viele Sachen wurden eingeführt, damals, und eine bestimmte Zeit, also Leute haben es schon fast vergessen, warum das und das ist so eine Art religiös-komische Dinge. Haben Sie gesagt, auch heute haben wir auch viele in der Gemeinde bestimmte Dinge, wenn man jetzt reformatorisch oder jetzt gucken würde, würde man auch sagen, ja, das ist auch schon, man hat schon fast vergessen, warum das eingeführt oder warum führt das Volk dann weiter irgendwie.
Tja, woran habe ich denn damals gedacht?
Eheschließung.
Ja, ich meine, Eheschließung wird ja tatsächlich neu diskutiert, weil nach dem Personenstandsgesetz Anfang diesen Jahres, das ist ja gültig geworden, dann eben die kirchliche Eheschließung ja akzeptiert werden soll, auch losgelöst von der staatlichen Ehe. Also an Tradition, da denke ich an verschiedene Dinge. Beispielsweise, glaube ich, hat man gelegentlich eine zu starke Überbewertung der Bekehrung im Vergleich zum restlichen geistlichen Leben. Das drückt sich auch darin aus, dass die Hauptbemühungen vieler Gemeinden lediglich auf die Bekehrung ausgerichtet sind. Wenn wir in der Bibel schauen, hat die einen nicht so zentralen Stellenwert. Viele Predigten Jesu und auch der Apostel richten sich an die Heiligung, das heißt an das Weiterleben der Christen. Sehen wir die ganzen Briefe des Paulus. Es geht ganz selten um Bekehrung. Sondern es geht mehr darum, wie ist das Leben des Christen. Und da wird ein bisschen, glaube ich, gibt es eine falsche Gewichtung. Sozusagen, du musst alles dafür einsetzen, dass derjenige sich bekehrt. Wenn er bekehrt ist, dann ist alles geritzt, jetzt ist alles in Ordnung. Und das ist, glaube ich, eine Fehlstellung, die zum Teil aus dieser Zeit herauskommt, zum Teil dann später verschärft worden ist durch den Pietismus, von dem wir auch geprägt sind, der dann sogar noch eine äußere Form dieser Bekehrung versuchte festzuschreiben, der dann in der einen oder anderen Gemeinde auch sehr stark noch enger gefasst wird. Also beispielsweise im Pietismus ging man davon aus, es muss eine Minutenbekehrung sein. Also wer nicht von sagt, jetzt bin ich Sünder, jetzt bekehre ich mich, dann bin ich gläubig, das ist keine echte. Also so eine hineinwachsende Bekehrung gäbe es nicht dabei. Darüber hinaus müsse diese Bekehrung auch noch möglichst mit einer großen Trauer verbunden sein, also eigentlich unter Tränen stattfinden, was in manchen Gemeinden lange Zeit dazu führte, wenn einer seine Bekehrungsgeschichte erzählt hat, dann musste er dabei weinen. Aber wenn er nicht dabei weinte, dann galt die Bekehrung nicht als echt, war keine echte Buße dabei. Also das heißt, die äußere Formen, die diesem Inneren eigentlich nicht so entsprachen. Äußere Formen zum Teil auch, dass Bekehrung heute, wie genauso wie die Taufe, häufig doch an Alter festgemacht wird. Also das heißt, in den meisten Gemeinden kann man nachschauen, die Jugendlichen lassen sich taufen, gerade die Jugendlichen, Und das meistens im Alter von so 14 bis 16. Wobei dann häufig in Gemeinden ausgesprochen oder nicht ausgesprochen ein gewisser Druck entsteht, eine Tradition entsteht, genau in dem Alter, wo sie in der Kirche ihre Konfirmation haben, seltsamerweise bekehren die sich alle und lassen sich alle taufen. Ich sage jetzt seltsamerweise, weil manches Mal zeigt sich im Laufe der Zeit, dass die gar nicht echt zum Glauben gekommen sind, sondern dass sie bloß genau wissen, was man zu dem Alter tut und was man sagt und dann vorne stehen und sich taufen lassen. Wenig nimmt man es ernst, wenn beispielsweise ein 7-Jähriger sich bekehrt, das vielleicht noch, aber wenn er sich taufen lassen würde, wäre in vielen Gemeinden schwierig. Warum? Weil man daran denkt, eigentlich braucht es eben dieses Alter. Manches Mal wird dann in diesem Alter auch ein Druck ausgeübt, dass Kinder eine Entscheidung treffen, die sie eigentlich gar nicht treffen wollen. Und das führt dann im Alter von 16, 17, 18 dann häufig zu großen Krisen. Scheinbar fallen sie ganz ab, kommen in Alkoholismus, gehen in die Disco, sonst irgendetwas, kommen in eine große Krise. Vielleicht waren die nie richtig bekehrt gewesen. Also so glaube ich, dass man hier eine eigene sagen Bekehrungstradition entwickelt hat, die in vielen Stellen sogar unbiblisch ist. Also die bis dahin gehen kann, dass man dann ja in einer Predigt sagt, so alle, die sich bekehren wollen, heben jetzt die Hände auf, da wird ein Gebet gesprochen, jetzt wird gesagt, jetzt bist du gerettet. Und wenn wir da mal die Aussagen Jesu sehen, wer meine Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf mich und folge mir nach, wenn du nicht bereit bist, alles aufzugeben, dann kannst du nicht mein Jünger sein, wollt ihr das und das noch machen, ja, dann geht hin. Und dann ist das bei Jesus ganz anders beschrieben, als diese Art von Evangelisation, die mehr darauf ausgerichtet ist, den Menschen möglichst schnell zu drängen, jetzt schnell eine Entscheidung zu treffen, über deren Konsequenzen er sich häufig noch gar nicht im Bilde ist, wir sie ihm auch möglichst gar nicht genau nahe benennen, weil er sonst Angst haben könnte, dass er es gar nicht will, und hinterher ihn dann zum Christen erklären. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss für viele der Leute, die das machen und die hinterher aufwachen und merken, das wollen sie ja gar nicht. Und ich kenne einige solcher Leute, unter anderem meine Schwiegermutter, die als Atheistin gestorben ist vor ein paar Jahren, aber die, als meine Frau zum Glauben gekommen ist, dann auch so eine Evangelisation dann teilgenommen hat, hat auch in der Evangelisation die Hand gehoben und am nächsten Morgen war das schon vorbei. Und das liegt daran, weil die Atmosphäre genau dahin drängt. Zum Teil einfach auch deshalb, weil das da so innerhalb dieser, unserer Szene gibt es ja so eine Erfolgsstatistik. Und jeder Prediger hat so eine Erfolgsstatistik. Wie viele haben sich bei dir bekehrt? Ja, das ist klar. Daran hängt alles. Wie viel Glaubenswachstum es gab, kann man ja nicht messen. Also geht es nur daran, wie viele haben sich bekehrt. Und dann wird jedes Mittel benutzt, um eine Bekehrung zu bewirken. Und man kann das bewirken durch Massenpsychologie, durch Druck ausüben, durch die Hölle vor Augen malen, durch was weiß ich, irgendetwas. Und das ist total unbiblisch. Und es klingt gut, aber in unseren Ohren dabei. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich glaube, dass man hier eine Unausgewogenheit hat, wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt. In Bekehrung ja, aber die sieht bei Menschen unterschiedlich aus und Bekehrung ist nur ein kleiner Teil des gesamten Christenlebens. Wir müssten mindestens ebenso viel, wenn nicht noch mehr, Aufmerksamkeit darauf richten, wie sieht das Christenleben aus. Das führt ja auch in vielen Gemeinden dazu, dass das Christenleben eben dann sozusagen, dann ist es schon am Ende angelangt. In vielen Gemeinden gibt es relativ wenig Weiterführung konkreter Art, weil man davon ausgeht, jetzt bist du Christ, jetzt weißt du ja alles, alles in Ordnung. Dann besuchst du halt einen Gottesdienst, ab und zu mal die Bibelstunde und das war's. Und das, der normale Heide, der zum Glauben kommt, der weiß das ja gar nicht, kann das gar nicht, weshalb meistens diese Art von Arbeit auch nur klappt bei den schon Religiösen, nämlich den Kindern der Gläubigen. Oder denen, die irgendwie durch Verwandte schon halb religiös sind. Bei denen klappt das, die wissen ja dann, wie sie sich verhalten sollen. Alle vollkommen Fremde und Weltliche nicht, wenn sie dann hinterher reinkommen und fühlen sich häufig auch verlassen. Jetzt haben sie sich bekehrt. Ja, und jetzt sag mal, jetzt bist du Gemeindeglied, jetzt weißt du alles, alles in Ordnung. Jetzt verhalte dich auch so. Und das funktioniert natürlich nicht. Also solche Sachen zum Beispiel. Das ist etwas, wo ich glaube, dass wir da so eigene Traditionen, die auch nicht unbedingt immer biblisch sind. Manche andere Diskussion, die ich immer wieder erlebe, ist da meinetwegen die Frage mit der Musik. Und jetzt will ich gar keine revolutionären Thesen vertreten, aber vielfach in Gemeinden sind Diskussionen, egal welcher Art, gar nicht nach der Bibel ausgerichtet, sondern nach der eigenen Tradition. Das heißt, je nachdem, was in eurer Gemeinde gerade in ist, meinetwegen Flügel, wenn das so über uns in der Gemeinde ist. Flügel ist ein geistliches Instrument, Schlagzeug nicht. Ja, und wenn man jetzt rein biblisch argumentieren würde, dann schauen wir mal an, wie viele Instrumente in der Bibel erwähnt werden. Den Flügel findest du nicht, das Schlagzeug schon. Und da ist eigene Tradition, Gemeindetradition. Die ich auch nicht schlecht finde. Ich glaube, wir müssen ja nicht ein Schlagzeug einführen, so nicht. Aber da haben wir eigene Traditionen entwickelt. Wir halten sie für biblisch, aber sie sind gar nicht biblisch, sondern sie sind unsere Traditionen, die wir vertreten. Und sie müssen deshalb nicht schlecht sein. Wir können die ja weiterführen, nur wir dürfen sie nicht als das ist die biblische Musik deklarieren. Und etwas anderes, weil es eben uns unserer Tradition nicht entspricht, nicht so machen. Genauso war es über lange Zeit hinweg auch mit anderen Traditionen, die wir in unseren Gemeinden haben, meinetwegen die Kleidungsdiskussion. Ich meine, jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sowohl bei der Musik als auch bei der Kleidung total überziehen und jetzt sagen, wir müssen es so machen wie alle anderen Ungläubigen, was ja auch nicht die Frage ist. Aber auch hier wird häufig nicht auf der Grundlage der Bibel argumentiert, sondern auf Grundlage meiner eigenen Tradition. Das kann in manchen Gemeinden dahin sein, ich habe das selbst gehört, Gemeinden, die sagen, wenn du am Sonntagmorgen keine Krawatte anhast, dann kann ich dir nicht konzentriert zuhören, dann bin ich irritiert, weil das ja nicht geistlich ist. Es gibt jetzt andere Gemeinden, genau, Gemeinden, die etwas es gibt jetzt Gemeinden, die sind mennonitisch geprägt, bei denen ist die Krawatte dann schlimm, ne? Und dann darf man das eben nicht tragen. Dann muss man aber das Hemd möglichst auch bis oben zugeknöpft haben und so, ne? Und Anzug und möglichst auch dunkel gedeckt und so Farben, also nicht irgendwas Buntes. Und auch das ist ja nicht falsch, aber ist auch nicht biblisch. Viele Dinge, die wir dann so als äußere Regeln ansehen, sind so nicht biblisch. Da gibt es einen langen Streit darum, meinetwegen, wenn eine Gemeinde jetzt diskutieren will, sollen wir unseren Gottesdienst morgens oder abends halten? Und erstmal kann man hier sagen, das ist biblisch gar nicht festgeschrieben. Denn wo steht festgeschrieben, dass man am Sonntagmorgen seinen Gottesdienst halten muss? Ich kann euch sogar garantieren, ich glaube, ich habe es ja schon getan mal, dass die ersten Christen garantiert nicht um 10 Uhr am Sonntagmorgen den Gottesdienst gefeiert haben. Und warum nicht? Weil das ein normaler Arbeitstag war. Denn der Sonntag ist ja erst durch Konstantin den Großen als Feiertag eingesetzt worden. Und das war 325. Das heißt, bis zum Jahr 325 haben die Christen gar nicht am Sonntagmorgen um 10 Uhr Gottesdienst feiern können, sondern wenn höchstens morgens vor der Arbeit, also das heißt um 5:30 oder abends nach der Arbeit, vielleicht um 7. Also das heißt, auch hier haben wir uns an ein Modell gewöhnt, was ja nicht schlecht ist. Ich bin ja gar nicht dagegen. Ich gehe ja auch am Sonntagmorgen um 10 Uhr zum Gottesdienst. Aber wo wir sagen müssen, ja das ist, also ich nenne jetzt manche Sachen sind formal und manche sind theologischer Art. Aber so gibt es manche Dinge, wir gewöhnen uns theologisch daran und manche, da gehören wir uns formal daran. Jetzt gibt es eine lange Liste, über die man alles diskutieren kann und ich ja eigentlich auch niemanden von euch verärgern will, weil umso konkreter ich werde mit bestimmten Punkten, da weiß ich ja, umso mehr Ärger handle ich mir auch ein, weil ich dann dem einen oder anderen möglicherweise zu nahe treten kann, weil ich ja gar nicht will. Nur es ist immer leichter, die Fehler des anderen zu sehen, als die, die man selbst tut. Und immer leichter, die Tradition des anderen zu erkennen, als die eigene. Das ist ganz klar. So ist in der Ehe auch so. In der Ehe sieht man immer mehr die Fehler des Ehepartners als seine eigenen. Gut, es gibt ganz kritische Typen, die selbstkritisch sind, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Meistens nervt einen eher da, wo der andere was falsch macht. Und das gilt in der Gemeinde genauso. Und da gibt es eben so bestimmte Dinge, die sich fest eingeschlichen haben. Das, was manche Gemeinden sind, auch ganz begeistert, zum Beispiel von allegorischer Bibelauslegung. Prediger können da ausführlich und herzerweichend über bestimmte Gleichnisse sprechen oder Stellen des Alten Testaments, meinetwegen Jesus im Alten Testament. Und manche Stellen, die haben mit Jesus gar nichts zu tun. Aber weil es fromm klingt und weil man das gewohnt ist, ist man bereit, das zu akzeptieren. Und das ist eigentlich auch eine Form von Bibelkritik, wenn man Allegorie auf Dinge anwendet, die eigentlich mit dieser Aussage gar nichts zu tun haben. Das, was es zum Teil auch gibt in frommen Kreisen, ist, dass man zu stark darauf achtet, das spricht mich an. Sehr häufig gibt es dann solches, Gott hat mir gesagt, und da meint man nicht prophetisch, sondern irgendein Bibelvers. Und häufig hat dieser Bibelvers mit der Person gar nichts zu tun. Und manchmal steht man hier in Gefahr, nicht zuerst darauf zu achten, was der Bibelvers eigentlich sagt, sondern kommt ganz schnell dahin, was ich aus dem Bibelvers lerne oder welche Assoziation ich habe. Und jetzt werden meine Assoziationen, das heißt meine Gedanken, während ich das lese, werden ausgegeben als Reden Gottes. Und im Grunde genommen ist das auch Bibelkritik. Denn erst einmal will Gott durch das, was in der Bibel steht, ganz konkret eine Aussage machen, die sich auf eine historischen Kontext berufen, das halten wir den Bibelkritikern ja gerade entgegen. Die versuchen das zu schnell zu vergegenwärtigen oder zu kritisieren. Ja, und wenn einer sagt, ich habe da gelesen, gehe aus dem Vaterland in das Land, was ich dir zeigen werde. Da sagt er, Gott hat mir gesagt, ich soll in die Mission gehen. Dann ist das so unmittelbar nicht richtig. Also müsste man erstmal sagen, da steht, das ist ein Wort an Abraham. Denn dann müsste man ja auch sagen, wenn das Wort wirklich gilt, ja, wo ist denn das Land, was du einnehmen wirst? Da steht dann ja, wo du die Fußsohle drauf setzt, ist dein Land. Jetzt gehst du also nach Kenia und dann musst du dann auftreten. Sagst, ich bin Präsident von Kenia. Denn die Herrschaft war ja, das war ja nicht Gemeindeaufgründungsauftrag für Abraham, sondern das war Land einnehmen, erobern. Ne? Dann darüber hinaus steht auch in dem Kontext dann, deine Nachkommen werden sein so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Gilt das ja auch, müsste man jetzt ja fragen. Warum nur dieser kleine Detail, der Rest nicht? Und da merkt man, das Ganze passt ja nicht. Sondern man sucht nur so ein bisschen assoziativ heraus, was passt in meine Situation, und den Rest lässt man natürlich fallen. Und da gibt es manchmal auch so eine selektive Bibellese, bestimmte Verse, die nie drankommen, weil sie in die eigene Tradition nicht passen, und andere, die man immer wieder benennt, manchmal sogar etwas fälschlich interpretiert, und dass man manche Sachen zu schnell subjektiviert auf sich bezieht. Ich bin überzeugt, Gott spricht zu uns, aber zuerst müssen wir immer erst feststellen, was ist die objektiv feststellbare Aussage. Denn gerade das kritisieren wir ja auch an Sektierern. Wenn ein Sektierer auftritt und sagt, meinetwegen Zeuge Jehovas, liest alles mögliche in die Bibel hinein, zu Recht kritisieren wir das, weil wir sagen, ja, aber da steht doch eigentlich. Aber dann müssen wir uns selbst auch daran halten, was eigentlich da steht. Und manchmal finden wir dann Sachen, die auch für uns unangenehm sind. Also manche Dinge, die ich, glaube ich, auch hier schon erwähnt habe, wenn dann da steht, der Neid ist die Wurzel allen Übels. Ja, was machen wir in der Gemeinde damit? Wenn das wirklich stimmt und wir das wirklich glauben, wann habt ihr das letzte Mal in der Gemeinde eine Predigt über den Neid gehört? Also ich muss, glaube ich, ehrlich zugeben, ich habe meistens noch nie eine gehört, außer die, die ich selbst mal gehalten habe. Und es gibt auch andere Sachen. Es gibt bestimmte Sachen, über die häufig gepredigt wird, andere, die ganz deutlich in der Bibel als positiv genannt werden, die so gut wie nie erwähnt werden. Auch das ist in einer gewissen Weise reformbedürftig. Und man sagen muss, das ist eine Unausgewogenheit, genauso wie Luther. Luther hat zu seiner Zeit erkannt, dass man über die Gnade zu wenig gepredigt hat. Das ist heute wahrscheinlich wenig das Problem, in den meisten Gemeinden zumindest. In einigen wird das vielleicht auch ein Problem sein, aber in den meisten nicht. Aber es gibt andere Dinge, die dann heute möglicherweise unterbelichtet sind, zu wenig genannt werden. Ich weiß nicht, ist das genügend der Herausforderung? Ja, also ich meine, ich könnte noch ein paar andere Dinge nennen, aber ich will ja auch, dass ihr das verdauen könnt. Und wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt irgendwo was zu hinausgeschossen bin. Ich will hier weder einen angreifen noch sonst irgendetwas, sondern nur herausfordern, dass wir, glaube ich, immer wieder als Christen Reform brauchen, immer wieder neu bereit sein müssen, unsere Unausgewogenheit zu erkennen und die dann nachzubessern. Weil eine der gefährlichsten Sachen, glaube ich, für uns als Christen ist, dass wir schnell meinen, jetzt haben wir alles in der Tasche. Und meistens führt das zu einem einschläfernden Christentum, dann nur noch zum Bewahren der eigenen Tradition und zum Recht haben wollen und nicht mehr dafür, dass Gott uns weiterführen kann. Und diese Menschen sind schnell in der Gefahr, entweder, dass sie keine lebendige Beziehung zu Gott mehr haben, dass die nur noch eine Vokabel ist, oder dann sind sie anfällig für irgendwelche umherlaufenden Sektierer, die sagen, bei uns bekommst du aber jetzt ganz besondere Erfahrungen mit Gott. Gerade diese Leute sind dafür anfällig, weil sie das ja nicht erleben. Sie reden davon, merken innerlich, eigentlich habe ich diese lebendige Beziehung zu Gott nicht mehr, weil ich mir auch nicht ins Zeug reden lasse von Gott. Und dann kommt einer, aber bei uns, da hast du die. Und dann wird entweder gesagt, wenn du dir für uns den Segen abholst, wenn du bei uns noch die Segnung so und so und die Taufe im Heiligen Geist und noch was bekommst, dann hast du es. Dafür ist man besonders anfällig, wenn man eben nicht ständig sich wieder neu in Frage stellen lässt. Also das kann man ja auch nicht jede Woche darin, ne? Wir ja nie irgendwie eine feste Grundlage bekommen. Aber wenn wir alle 5 Jahre uns mal gründlich hinterfragen und analysieren, stimmt das denn? Sollte ich da was verändern? Habe ich irgendwie ein Ungleichgewicht in meinem geistlichen Leben? Dann tut das gut und belebt das gemeindliche wie auch das eigene Glaubensleben ganz neu. Und das merken wir in der Geschichte ganz deutlich, dass ohne diese ständigen Reformbemühungen jede noch so gut gemeinte Ansatz mit der Zeit in Traditionalismus erstickt, in eigenen Formen erstickt. Jeder. Das können wir sehen an der katholischen Kirche, als die angefangen hat, das war alles super. Die orthodoxe Kirche, das war super. Die lutherische Kirche, super. Die anglikanische Kirche auch, die reformierte Kirche auch, die Täufer auch, die Baptisten auch. Und schon manchmal nach 2, 3 Generationen setzt sich ein Erstarrungsprozess ein. Das war zum Beispiel schon die Nachfolger Luthers. Einer der Nachfolger Luthers hatte dann die Lehre vertreten, gute Werke sind sogar schädlich für den Glauben. Da muss man sagen, wie kann man auf so eine verrückte Idee kommen? Ja, ist doch ganz klar. Wenn die Errettung nur aus Gnaden ist, wenn die Leute gute Werke tun, dann meinen sie vielleicht durch die guten Werke miterrettet zu werden, also deshalb besser keine guten Werke, dann bist du deiner Errettung durch Gnade umso gewisser. Das hätte Luther so ja nie gepredigt. Aber da merken wir, das ist dann schon Traditionalismus und Irrlehre. Das ist ja gerade, wogegen Paulus sich wehrt, wenn er eben sagt, heißt das, das Gesetz ist schlecht? Nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist gut. Wir sollen gute Werke tun. Nur wir werden nicht aufgrund der guten Werke gerettet. Das ist der Punkt. Aber weil man dann die Gnade zu sehr überbetont hat, führt es dann zu dieser Auffassung, gute Werke sind schädlich. Oder bei Calvins Prädestination ging es darüber, dass seine Schüler sich dann intensiv Gedanken darüber gemacht haben, wer denn nun verflucht sei und alle möglichen Thesen und Lehren darüber gebracht hat, wie man da ins Fegefeuer kommt und dass alle da hineinkommen und dann schließlich einige sogar die Mission und die Evangelisation aufgeben wollten, weil ja alles Erwählung Gottes ist, man da nicht reinfuschen sollte, was Calvin nie gelehrt hat und was hier dann Irrlehre ist. Diese Auffassung ist dann, biblisch gesehen, Irrlehre. Und bei Calvin habe ich ja selbst zitiert, Calvin, habe ich ja vorgelesen, der sagt noch, wenn ich da einen Ungläubigen sehe, dann heiße ich ihn stracks zu Christus gehen. Also er soll ja zu Christus gehen, soll sich bekehren und nicht sich mit der Prädestination beschäftigen, weil er sagt, dann ist die Prädestination für den wie ein tödliches Labyrinth. Also er geht da rein und denkt sich jetzt lang, bin ich erwählt, bin ich nicht erwählt, denkt er endlos drüber nach, kann er ja sowieso nie wissen. Also warum sollst du dir so viel Gedanken machen? Kehre um und dann weißt du, ach, ich bin erwählt von Gott. Also so ist dann häufig bei Schülern, Enkeln, dass da besondere Reformbewegung nötig sein muss. Aber wir werden das alle in unserem eigenen Leben erleben. Dass es da Phasen gibt, wo wir Gott besonders nahe sind, wo wir drauf hören, uns korrigieren lassen und wo dann wieder Phasen sind, wo das traditionalisiert. Und das ist dann so ein Ansatz für Reform. Und zum Teil liegt das sicherlich auch daran, dass unsere Umwelt natürlich sich auch gegen den christlichen Glauben richtet, aber manchmal auch den Finger auf Wunden legt, die tatsächlich da sind. Wenn so nach Umfragen in den USA gelten Evangelikale dort als zum großen Teil unglaubwürdig, weil sie sich auch in erster Linie auszeichnen, dass sie sich fast nur auf sexualethische Themen konzentrieren, was in die Öffentlichkeit kommt, und da fast ausschließlich negativ. Das heißt, sie sind gegen Abtreibung, sie sind gegen Scheidung, gegen Homosexualität. Das weiß jeder Amerikaner. Aber jetzt sollten sie doch eigentlich, sollten die Christen doch bekannt sein, durch Nächstenliebe, durch frommen Lebenswandel oder solche Sachen. Das kommt scheinbar erst unter ferner Liefen. Nach einer Untersuchung eines Mennoniten übrigens, der, wie heißt der, ich glaube der Sanders war das, ist so ein linker, ein bisschen linker Mennonit, der hatte da eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass die Scheidungsrate zum Beispiel unter den Evangelikalen in den USA genauso groß ist wie in der Gesamtbevölkerung. Das heißt, offiziell treten sie auf, wir sind gegen Scheidung, aber intern machen sie genau dasselbe. Ist die Frage, wo ist da die Glaubwürdigkeit? Kann man viel reden, nicht? Unter den evangelikalen Pfarrern der USA ist die Scheidungsrate sogar höher als in der Gesamtbevölkerung. Ja, und da ist dann wieder, nicht, die Frage, was ist das für ein Christsein? Und das wirkt bei vielen Leuten unglaubwürdig. Und da muss man wahrscheinlich sagen, ein Stück weit zurecht. Das ist zwar traurig für uns, nicht, aber es ist ein Stück weit zurecht, da braucht es Verhinderung.
Das kommt durch deren Ansicht, ne? Durch Untreue in der Ehe bist du automatisch geschieden. Im nächsten Augenblick,
einige,
wo der Gegner, also der andere Partner das erfährt, ist er vogelfrei seiner Ansicht.
Manche vertreten das so, genau, und beziehen sich auf die Matthäusstelle, die ich meine, dort zu Unrecht so interpretiert wird, weil ich glaube, sie heißt einfach, wenn der Ehebruch begangen hat, der andere, dann kannst du nicht nochmal Ehebruch begehen. Ich glaube, das soll dadurch ausgesagt werden. Und dann ist eine natürliche Regel, die auch in der Bibel geht, wenn da dein Bruder kommt und dich um Vergebung bittet, dann vergib. Und das gilt auch für die Ehe. Natürlich ist Ehebruch schlecht, aber das Ziel sollte sein, vergeben und nicht zu sagen, jetzt habe ich einen guten Grund, um wegzulaufen. Aber das wird manchmal die Matthäusstelle missinterpretiert und die anderen Evangelien, die werden dann vollkommen unter den Tisch fallen lassen, die ja ganz deutlich in dieser Hinsicht sind. Aber das stimmt. Ja, und dann gilt das eher als scheinheilig, nicht? Solche Auffassungen. Ja, und natürlich ist das schwierig in einer Welt, die gottlos ist, auch fromm zu leben. Aber da besteht die Herausforderung. Und deshalb ist Christenheit auch so anfällig für alle möglichen Scharlatane, für immer wieder so Modewellen, die kommen, wie zum Beispiel jetzt die Emerging Church-Welle. Wenn man eine gesunde Beziehung zu Jesus hat oder hätte dabei, die Gemeinden, dann würden diese ganzen Modewellen die Gemeinde gar nicht berühren. Weil meistens sind diese Modewellen ja eine Antwort auf die Sehnsucht der Gemeinde, eigentlich wollen wir doch ein anderes Christ sein. Und das wird uns da versprochen, also probieren wir es mal ein paar Jahre. Und dann merkt man damit, ach, Willow Creek war es nicht, ach, Saddleback war es nicht, ach, Emerging Church war es nicht. Und dann kommt garantiert die nächste Modewelle. Garantiert. Weil auch Emerging Church wird nicht das Ende der Fahnenstange sein, sondern natürlich gibt es dann andere. Und die sind nicht alle böse und schlecht, gar nicht. sondern sie, nur sie versprechen etwas, was der Christ dadurch nicht erreichen kann. Es gibt keine Methode, durch irgendwie solch ein paar Konzepte lebendiges, dauerhaft an Gott orientiertes Christsein zu praktizieren. Sondern es sind im Grunde genommen immer wieder Dinge, die eigentlich schon lange aus der Bibel bekannt sein müssten. Bete regelmäßig, lies in der Bibel, habe Liebe zu deinem Nächsten und besonders zu deinem Bruder. Versuch nicht nach den Ratschlägen Gottes, sondern nach den Maßgaben Gottes zu leben. Bezeuge dein Glauben nach außen hin. Also das heißt, hab auch Kontakt natürlich mit den Leuten. Das ist eigentlich sind so ein paar Grundlagen, die in der Bibel schon seit 2000 Jahren drinstehen, die dann immer nur wieder neu verpackt werden in irgendwelchen Modeströmungen, die häufig viel Zeit und Energie brauchen dafür und dann doch nicht dazu führen, was man eigentlich erreichen will. So ist meine Einschätzung davon. Und wie gesagt, im Moment ist gerade die Christenheit für so Modewellen anfällig. Warum? Weil sie häufig eben eine gewisse Defizite spürt in ihren eigenen Reihen.
Ist das heutige Leben nicht eigentlich auch die größte Gefahr dieser Individualismus?
Dass man ganz den, klar.
Die Funktion des Leibes eigentlich als Ganzes gar nicht mehr so erkennt?
Das stimmt, da sind wir ganz stark als Christen mit einbezogen. Und dieser Individualismus wird zum Teil ja auch stark gefordert, zum Beispiel durch diese Singularität des Bekehrungserlebnisses. Ja, ich und Gott, das ist alles. Die Geschwister spielen dabei keine Rolle oder eine untergeordnete Rolle. Und ganz davon loskoppeln können wir uns auch gar nicht. Und total unbiblisch ist es auch nicht. Aber es wird weit überzogen. Auch deshalb können wir ja nur erklären, diese unheimliche Zersplitterung aller Gemeinden. Also ich bin ja entfernt davon zu sagen, machen wir eine Ökumene alle zusammen. Aber diese Zersplitterung ist auch unbiblisch. Und wir können letztendlich immer noch irgendeinen Grund finden, warum wir unsere Gemeinde nochmal aufspalten und dann noch eine kleinere machen. Deshalb, es gab nie in der gesamten Kirchengeschichte so viele verschiedene Konfessionen und Gemeinden wie heute. Und das sollte uns an das hohepriesterliche Gebet Jesu erinnern, wenn er sagte, Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass sie meine Jünger sind. Und heute rechnet man damit, dass es weltweit 30.000 verschiedene christliche Konfessionen gibt. 30.000. Nicht? Einmal die bibeltreuen Christen und die bibeltreuen mennonitischen Christen, die bibeltreuen Brüdergemeinde-Christen, die Brüdergemeinde Mennoniten, die Brüdergemeinde Baptisten, die Baptisten Evangeliumschristen, Evangeliumschristen Baptisten und so weiter und so weiter. 30.000. Und da muss man sagen, auch das ist ein Fehler, ist ein Problem. Ohne, dass wir jetzt sagen, Ökumene. Aber diese Zersplitterung, man kann immer einen guten Grund finden, aber häufig steckt dahinter der Individualismus. Und viel häufiger stecken auch hinter Kirchenspaltungen nicht wirklich theologische Gründe, sondern menschliche. Machtansprüche, Ärger, der hat mich beleidigt, der ist nicht so nett zu mir, ich habe nicht das Amt, was ich gerne will. Die hören andere Musik, als ich es will. Und dann je nachdem, jede Partei wirft natürlich die Schuld auf die andere. Die Jungen sagen, die Alten wollen sich nicht verändern, die Alten sagen, die Jungen wollen nicht bleiben bei dem, wo wir gewesen sind. Auch da, Unversöhnlichkeit, es sind dann beide, die haben Probleme. Und das ist sicherlich auch ein Stück unseres Zeitgeistes. Und wie gesagt, jetzt will ich nicht sagen, ihr Älteren, ihr müsst alles tun, was die Jungen tun. Gar nicht. Da, je nachdem, wenn ich in einer Gemeinde bin, betone ich bei den Jungen, hört, was die Älteren sagen, seid auch mal bereit zu warten, es muss nicht alles nach eurer Kopf laufen. Aber den Älteren sage ich dabei, ja, es muss auch nicht so laufen, wie es vor 50 Jahren war. Es kann auch Veränderungen geben, das ist nicht alles vom Himmel gekommen. Ihr könnt auch mal neue Lieder singen, die ihr nicht kennt. Ne? Ja, aber das führt häufig, sowohl die Älteren als auch die Jüngeren sind da individualistisch und unflexibel. Und beide berufen sich dann darauf, ja, Gott hat doch die Freiheit gegeben und in Wirklichkeit geht es den Jungen dann nicht um die Freiheit Gottes, sondern um die Freiheit ihres Geschmacks. Und bei den Älteren geht es dann darauf, ja, aber Gott hat uns doch schon die Segen in der alten Zeit gegeben und der muss doch heute noch genauso gelten. In Wirklichkeit geht es ihnen auch nicht um den Segen der alten Zeit, sondern es geht ihnen darum, das habe ich schon vor 50 Jahren gesungen, das ist meine Gewohnheit, da habe ich ein gutes Gefühl und das will ich auch noch singen. Das sagt natürlich keiner so, aber häufig geht es genau darum, was für jeden von uns so geht. Mit den Liedern, mit denen wir in der Jugendstunde groß geworden sind, natürlich singen wir die gerne. Und bei den Neuen sind wir dann ganz kritisch dabei zu analysieren und bei den etwas Älteren könnte man genauso kritisch analysieren. Denn auch viele ältere Lieder sind zum Glück vergessen, weil sie auch nicht so gut waren. Und manche neuere Lieder sind wirklich gut, aber eben nicht alle. Aber ich will jetzt auch nicht speziell Thema Musik auspacken dabei. Aber auch hier gibt es, glaube ich, manchmal Aussagen, die man als Gott gegeben ausgibt, die es aber im Kern nicht sind. Dabei will ich nicht sagen, es gäbe keine Kriterien. Aber dann müsste man sich erst hinsetzen, diese Kriterien versuchen, möglichst neutral aus der Bibel herauszuarbeiten. Und nicht in erster Linie die Absicht haben, ich will meine Position bestätigen. Wenn ich mit der Absicht anfange, ja, dann werde ich eben nur die Argumente zur Kenntnis nehmen und suchen, die meine Position unterstützen und alle anderen ignorieren oder versuchen wegzuerklären. Und das, glaube ich, hier braucht man den anderen Ansatz, erstmal zu reflektieren, gründlich, was sagt denn die Bibel über das? Und erstmal vorurteilsfrei, auch ohne Schlüsse daraus zu ziehen. Und dann versuchen, diese Prinzipien, die wir da finden, anzuwenden auf unsere Gemeindesituation, unser Gemeindeleben. Und dann würde das manche Dinge, was Individualismus angeht, relativieren, auch was manche andere Dinge relativieren. Das ist es, das stimmt. Das ist eines der Probleme, klar. Und wenn Gemeindeleben heute bei vielen Gemeinden in erster Linie damit besteht, eine Stunde am Sonntagmorgen, das ist das Christsein, ja, dann ist das natürlich vollkommen unmöglich. Aber dieses Christsein wird so sicher wie das Amen in der Kirche im Traditionalismus enden. Das heißt, denn ohne Zeitaufwand geht christliches Leben nicht. Wenn manche sich nach der Erweckung sehen und dann meinen, sie gehen jetzt irgendwo hin, bekommen besonderen Segen, dann bricht die Erweckung aus. Ein totaler Irrtum. Dann müsste man die Erweckungsbewegung studieren. Die Erweckungsbewegung ging immer darum, dass man intensiv Zeit sich investiert hat für den Glauben. Das heißt, für Gebet, für Gespräch mit anderen Menschen, für Gemeinschaft. Ohne das ist mir keine einzige Erweckungsbewegung bekannt, die ohne das gelaufen ist. Ist auch nicht möglich. Und klar, das kostet. Aber sonst müssen wir uns keine Illusionen hingeben, werden unsere Freikirchen in 20, 30 Jahren genau da sein, wo die evangelische Kirche heute ist. Einfach ein bisschen zeitverzögert. Manche Kirchen werden schon ein bisschen eher da sein, ja. Und manche werden trotzdem bestehen, nicht? Weil Gott gnädig ist und Gott Gnade gibt, auch dabei. Und letztendlich ist die Bestand der Kirche nicht auf unserer Initiative, sondern Gottes Initiative. Er beruft immer wieder Leute. Aber es ist schade, wenn das ohne uns läuft, nicht? Wir wären doch auch gern dabei und würden damit machen. Ja, ich glaube, so als Herausforderung und aktuelle Anwendung auf die Gegenwart soll das genügen für heute Abend. Denn unsere Zeit ist abgelaufen für heute. Und ich muss gerade mal nachschauen. Ich glaube, wir haben noch einmal. Kann das sein? Oder? Bitte? Ja. Also jetzt schaue ich hier gerade mal. Also in jedem Fall habe ich mir noch aufgeschrieben, nächstes Mal, das ist dann der 7. April. Das war's dann? Okay, also falls es nicht so ist, ich schaue nochmal genau auf der Einladung nach, aber nächstes Mal treffen wir uns nochmal, da werden wir uns auch noch mit anderen Bereichen der Reformation auseinandersetzen, das heißt kurzfähig auf die Geschichte der Hugenotten eingehen, das habe ich ja nur am Rande getan, dann der Reformation in England, der anglikanischen Kirche und dann der Gegenreformation, das heißt der Reaktion der katholischen Kirche auf die Reformation, dass wir das Ganze so ein bisschen abschließen können. Und dann natürlich ist auch immer noch Zeit ein bisschen für Rückfragen, falls sich da noch welche ergeben sollten. Dann werde ich an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Vater im Himmel, vielen Dank für die Täufer, die versucht haben, sich treu nach deinem Wort zu richten und dann manchmal trotzdem fehlgeleitet worden sind, Irrtümer begangen haben, Irrlehren vertreten haben. Vielen Dank, dass du deine Gemeinde immer wieder reformierst und immer wieder erneuerst, immer wieder Menschen berufst, die auf biblische Wahrheit hinweisen. Und dass deshalb deine Gemeinde bis heute existiert und auch wir so von dem Glauben gehört haben, von der Bibel gehört haben und selbst deine Kinder werden durften. Wir möchten dich bitten, dass du auch uns in unserer Umgebung dafür gebrauchst und bereit machst, immer wieder zu hören, was du uns zu sagen hast und wo du uns auf Fehler oder Einschränkungen hinweisen willst, wo du unser Leben neu lebendig machen willst, wo du in unser Leben hineinreden möchtest, Veränderung bewirken willst. Wir möchten dich bitten, dass du uns dafür Weisheit und Mut gibst, das zu erkennen und so auch andere damit anzustecken. Begleite du uns in diesen Abend hinein und gib du uns Kraft für alle Herausforderungen von morgen. Amen.